Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Off Topic, dem Podcast, der seit bald 4 Jahren komplett ohne allergene Stoffe auskommt. Mein Name ist Ronald Austinat.
Mein Name ist Jürgen Hüsam. Allergene Stoffe.
Ja.
Ich verstehe gerade nicht ganz, worauf du hinaus willst. Schade. Aber das wirst du mir bestimmt gleich erklären.
Möglicherweise. Aber ja. Weißt du, was das sind? Also dir geht's gut soweit. Du hast keine Allergien und
mir
so weiter.
Oder? Also ich werde vielleicht ein ganz klein bisschen husten, niesen, was auch immer.
Ja.
Aber es hält sich in Grenzen.
Okay.
Bei dir also nicht, nehme ich an.
Naja, ich dachte ja, ich hätte mir aus Essen Erkältung mitgebracht vor 2 Wochen. Da hat es in der Nase gekribbelt und so und dann war wieder gut. Dachte ich, okay, gut, dann alles prima. Dann fing es am, war ich denn draußen? Ich war am ersten Spiel der Deutschen. Das sah ich mit einem Bekannten zufallsgesteuert, mehr oder weniger, weil wir da gerade essen waren. Lief auf einem riesengroßen Bildschirm, Leinwandprojektionsfläche bei God's Roadside im Ferry Building. Und da ging es noch ganz gut. Das war am Freitag vor gut einer Woche. Ja, und dann am Wochenende war die große Nieserei da und ich dachte, okay, Erkältung doch wieder irgendwie nicht ganz so rund gewesen. Ganze letzte Woche rumgenießt, dann ging es einen Tacken besser wieder am Donnerstag. Da musste ich zum Doc, da habe ich mich zusammengerissen. Und dann am Freitag war auch an sich okay. Da war ich auch nochmal raus zur Bestrahlung. Und dann, ja, aber die letzten 2 Tage, du, ich weiß gar nicht, wie man so viel niesen kann und wo da alles herkommt. Ich musste eigentlich schon parallel dazu 5 Literweise Wasser trinken jeden Tag. Aber ja, dann habe ich mir überlegt, nee, es ist nie im Leben ist das eine Erkältung, weil da passiert ja nichts. Es bleibt ja nur konstant normal. Erkältung ändert sich die Nasen. Verstopfungsrate oder Grad oder was auch immer halt, oder dann ist mal zu, mal nicht zu, ist der Hals nicht in Ordnung. Und dann haben wir mal geschaut gestern, aha, die Bay Area leidet gerade in diesem Jahr unter erhöhten Pollenflügen, wie ich zuletzt Anfang 2020, so im März, wo normalerweise meine Allergiezeit ist, gemerkt habe. Das sind aber wohl gerade so spätblühende Gräser oder was, und dann wird man sagen, Mensch, Bay Area ist immer so trocken und immer alle schreien und Klimakrise, wir werden alle sterben. Und ja, aber es liegt ja alles an der Klimakrise und deswegen liegt es auch daran, dass wir viel Regen gehabt haben. Dass es kühl war in diesem Jahr, liegt auch alles daran. Mhm. Und durch diesen vielen Regen haben sehr viele Gräser sich sehr gefreut, dass sie wachsen und gedeihen konnten und sind vor Freude erblüht. Und das passiert gerade. Und ja, also Ich weiß nicht, wie mir dann geschieht gerade hier. Also dann sagen sie, ja, es wird vielleicht nur noch wenige Wochen so weitergehen. Sag ich, ja, großartig, nur noch wenige Wochen. Ich bin ja völlig außer Gefecht gesetzt. Ich muss irgendwie Anfang Juli wieder mal auf ein Event in Südkalifornien runter. Mhm. Und da kann ich nicht den ganzen Tag niesen, während einer Vorträge hält vorne. Also ist nicht gut drin. Also naja. Dann auch, wenn ich halbwegs mich eingenossen habe, tagsüber eingeschwungen habe, kaum liege ich im Bett, dann ist da irgendwie großes Jucken in der Nase und Niesen und dann gedreht und gewendet und gewälzt und dann irgendwann eingeschlafen. Heute Morgen aufgewacht vor meiner Zeit, wieder angefangen zu haben zu niesen, das kann doch nicht wahr sein. Habe mich dann irgendwie ins Wohnzimmer geschleppt und da so hingehängt aufs Sofa und nochmal eine Stunde geschlafen irgendwie. Also wenn du mich hier niesen hörst oder kurz mal vom Mikro verschwinden hörst, dann weißt du, woran es liegt heute.
Alles klar. Oh je, nee, also bei mir ist es auch ähnlich im Sinne von, dass um diese Jahreszeit normalerweise nichts bei mir ist und jetzt ist halt ein bisschen was, aber es hält sich in Grenzen.
Okay.
Also es reicht, um nervig zu sein, aber es ist noch nicht so, wie ich normalerweise reagiere, wenn halt wirklich was unterwegs ist bei mir.
Also normal bist du auch dann stärker mit Augentränen dabei und so.
Also es gibt dann, wenn es wirklich schlimm ist, dann komme ich aus der Nieserei eigentlich nicht mehr raus. Mhm. Und dann, ja. Ich habe mir irgendwann zum Glück abgewöhnt, ständig die Augen zu reiben. Ich weiß, dass man das nicht macht, aber ja, wenn du einmal anfängst, machst du es ja doch immer wieder. Es gab dann Jahre, in denen ich dann halt oben am Nasenflügel immer so richtig schön schwarze Flecken hatte.
Okay.
Weil ich halt den ganzen Dreck aus den Augen rausgerieben habe.
Aha.
Also die Zeiten sind vorbei. Das habe ich schon, ich weiß gar nicht, habe ich als Jugendlicher hauptsächlich gemacht. Und jetzt klappt es normalerweise sogar ohne irgendwelche Tablettchen. Aber mal gucken, im August geht es bei mir normalerweise wieder los. Da reden wir dann nochmal drüber.
Bitte machen. Also ich kenne das so spät eben gar nicht. Normal eben März oder was, dann ist auch irgendwann gut. Und jetzt so spät, deswegen dachte ich erst an Erkältung. Aber wenn da nichts passiert und es immer gleich verfährt, dann denke ich mir, dann ist es wohl keine Erkältung. Und das sagten dann eben auch die schlauen Leute. Und dann guckst du aber irgendwie rein in den Pollenkalender oder Pollen-Update, dann keine bis wenig Belastung. Sag ich, das ist alles Idioten, wie kann das denn sein hier? Und wir hatten sehr wenige Tage, es war zwar blauer Himmel ein paar Tage letzte Woche, aber da hat es arg geweht und ich denke mal, bei der ganzen Weherei kommen dann eben auch von Norden her, wo es mehr noch grünt als hier in der Stadt oder aus den Parks, Golden Gate Park und so, kommt dann mehr von der Chose in Richtung Roland geflogen.
Aje.
Ja, reiben mache ich aber gar nicht. Also ich bin froh, normalerweise der Kontaktlinsenträger hat ja gerne mal trockene Augen, aber ich bin da sehr froh, durch die ganzen Nieserei, meine Augen sind geschmiert wie nie zuvor. Der angenehme Nebeneffekt der ganzen Angelegenheit.
Ja. Wie habt ihr denn das Spiel dann geguckt? War das irgendwie in einer Bar oder dann zu Hause? Also läuft bei euch jetzt Fußball irgendwo?
Nee. Ja, normalerweise immer nicht. Auch gerade WM und so musst du mal gucken auf irgendwelchen osteuropäischen Streamern, die parallel angucken, um was zu sehen. Weil EU ist ja, oder Deutschland ist immer gesperrt, aus Gründen. Und dieses Lied kann nicht abgespielt werden. Du kennst die Geschichten ja auch im Kleinen. Ja, ja. Und denn gab es das früher mit Bars. Du gehst halt irgendwie hin, wenn es in Ländern oder war, wo es nicht ganz so, oder wohl Europa schon auch. Ne? Die ersten Spiele gehen früh morgens los, da bist du dann um 7 Uhr, 8 Uhr in der Kneipe, musst aber mindestens zwei Bier. Hurra, hurra. Da bist du hinterm Jubel natürlich. Ne? Hatten dann, ich weiß, ein Jahr, da waren wir auch in der Kneipe, da gab es ein Spiel Deutschland-Argentinien, alter Klassiker, und tatsächlich waren bei dem Spiel auch Argentinier dabei und Deutsche. Mir gab noch irgendeinen anderen Deutschen ein Kostüm, ein Trikottausch vor dem Spiel noch gemacht. Dann saßen wir alle mit deutschen Trikots da und dann die Argentinier saßen hinter uns. Das war so ein bisschen fast so wie so Kinositz, ein bisschen höher saßen die dann da auf so etwas erhobeneren Stühlen in der Kneipe, Bar. Und aber faire Leute nach dem Spiel Hände geschüttelt und so dachten, Mensch, die Deutschen hatten gewonnen, erstaunlicherweise gegen Argentinien damals, gut gespielt und so, haben sie gepriesen auch und da, das war nett, das war Völkerverständigung, gelebte Völkerverständigung. Dann manche Sachen halt in so Kneipen in der Hate, da ist dann aber, da habe ich gesehen, Halbfinale Deutschland-Spanien, war das eine WM, war das eine EM, das muss 10 Jahre plus her sein, wer Fußball-Experte ist, kann mich sofort in den Kommentaren darauf hinweisen. Da waren dann, da kamst du gar nicht an dein Bier, weil das so voll war. Da hast du so gestanden, und als wenn du in der U-Bahn stehst und irgendwo über dir hingen die Fernsehapparate und das war unschön. Die ganze Sache war nicht normal. Und dann gab es noch eine dritte Variante in einer kleineren Bar, Potero Hill, Kneipe auch. Da saßt du vorne irgendwie am Tresen, hinter dem Mann war der Fernsehapparat und irgendwann meinte dann so, jetzt müssen wir auf Baseball, Football umstellen, aber ich mache euch hier im Hinterraum den Fernseher an für das nächste Spiel. Da sind wir in den Hinterraum gegangen mit zwei Leuten und haben uns dann noch ein Bier getrunken und das zweite Spiel angesehen. Das war damals Ukraine gegen, weiß ich nicht wen und so. Aber wir haben Shevchenko war immer dabei und wir hatten noch eine ukrainische Freundin, die sagten, Mensch, Shevchenko ist guter Spieler und so, der ist bekannt in der Ukraine und so und gefeiert. Und so, ja, der hat gut gespielt auch, der Shevchenko. Das waren noch Zeiten. Und jetzt am Freitag letzte Woche im Ferry Building unten, also praktisch dem noch intakten Fährengebäude, Fährhafen, Fähranleger, wie auch immer, gibt es jede Menge nach einer großen Renovierungs- und Konservierungs- und Restaurierungsarbeit, gibt es große Mengen an Restaurants und örtlichen Erzeugern, alles zu schnieken Preisen. Da kommen wir gleich noch auf die Preise. Und bei einem, da wollte ich einem Hausmitbewohner mich erkenntlich zeigen für seine Hilfe während meiner Abwesenheit und der seinen Geburtstag gehabt und so. Ich komme, dann feiern wir alles komplett und hier, ich lade dich ein. Und sind dann dahin, haben uns einen Burger gegessen. Und der Burger, es gab dann zwei, er hat einen Burger gegessen, ich habe einen Burger gegessen, wir hatten keine Pommes. Die Pommes hatten wir vergessen zu ordern, aber war okay, weil die Burger waren sättigend und die Pommes wären $4,90 gewesen für eine Portion Pommes. Und jetzt schätzt mal, an dieses Preises, was zwei Burger und zwei Arnold Palmer, sprich Eistee mit Limonade, gekostet haben. Ohne Trinkgeld zunächst.
Zwei Eistee plus die Burger.
Ja.
Also sagen wir mal, Portion Pommes, 4,50.
Nee, keine Pommes, keine Pommes, haben wir vergessen.
Ja, aber jetzt mal, um von darauf irgendwie, ich würde mal sagen, dann wahrscheinlich ein Burger, wenn der sättigend war, $12, sagen wir mal so 24 für zwei. Hm. So ein Drink wahrscheinlich, oh Gott, keine Ahnung, nochmal 10, also 44.
43, ziemlich gut. Der Drink, da waren aber schon Mehrwertsteuer drin und jetzt kommt's, 4% San Francisco Tax. Das war vor Jahren mal so ein Ding. Da wollten die den armen, unterdrückten Arbeitern helfen, dadurch ihre Krankenversicherung zu finanzieren. Coole Nummern. Die meisten machen es dann nicht mehr, weil dann rauskam, dass die meisten Arbeitgeber es alles selber eingesteckt haben und nie ausgezahlt haben, wenn es nötig war. Aber die machen es noch.
Überraschend.
Mhm. Das heißt aber, dann zahle ich um die 9% Mehrwertsteuer, 4% SF-Tax und dann nochmal 15% drauf an Tipp. Da gibt es, das war niedrigste Stufe, gibt irgendwie 20, gibt 15, 20 und 25%.
Ja.
Und Tipp besteht dann daran, dass du hingehst, dein Essen holst und dann wieder gehst. Das ist quasi dann, dafür gibst du ein Trinkgeld. Wo ich sage, naja, weiß nicht, da gebe ich 15, das niedrigste, was ich geben kann. Oder keins ist ein bisschen zu arschig und spucken sie in den Burger und so. Aber dann bist du bei 19 und dann nochmal 9%, dann bist du bei 27, 28% nochmal oben drauf auf den Gesamtpreis.
Ja. Heftig.
Mhm. Und du zahlst ja auch schon vorher irgendwie 40% Steuern auf dein Einkommen. Also insofern bist du dann bei knapp 70% Steuerbelastung.
San Francisco Tax, okay.
Und da lief dann eben auf einer großen Leinwand. Warte mal, ich habe ein Bild, kann ich hier schicken. Da lief dann auf einer großen Leinwand das Spiel. Und wir sind herrlich nah rangehen und geguckt, dass wir uns dann nah nach vorne gekämpft haben. Und lass den Ronald mal gucken, ob ich es hier sehe.
Nach vorne gekämpft heißt also, es gibt schon genügend Leute, die sich sowas angucken.
Ja, oder beziehungsweise die da an dem Tag essen wollten in dem Laden.
Okay.
Und das heißt dann im Prinzip, hier sind wir, warte mal, der Tom, der ist ein Unikat, ehemaliger Anwalt, jetzt im Ruhestand, aber Anwalt des kleinen Mannes und nicht Anwalt der großen Korporationen. Wo ist er? Hier ist er. Hier ist einmal das Bild in unserem geheimen Chat. Hier sind wir, gucken, freuen uns, dass wir in der Schlange stehen. Und hier ist dann der Blick von uns in den Raum hinein.
Ui, ja.
Da haben wir es dann geschafft, unten am letzten Quertisch direkt vor der Leinwand uns hinzuhocken. Oben der Beamer, natürlich klar, helliges Tageslicht, das war jetzt nicht irgendwie dunkel. Und Bildqualität ist nicht gut. Ich habe die anderen beiden deutschen Spiele mir angesehen. Gestern war eins und davor das gegen Ungarn. Mensch, also das ist nicht 4K, nie und nimmer. Also die Schrift, okay, meinetwegen. Aber die Spieler teilweise unscharf und verschwommen und ein bisschen rumgegoogelt. Jawohl, wird nur in HD ausgestrahlt. Hat die FIFA irgendwie nicht besser drauf oder die UEFA, wo ich auch sage, liebe Leute, also willkommen im 21. Jahrhundert, wo selbst Spielkonsolen in 4K arbeiten können. Ist ja beim Fußball nicht auch unwichtig, wenn man da Details sehen kann. Egal.
Es wirkt auf jeden Fall auf dem Bild nicht so, als ob auch nur, doch eine Person guckt, glaube ich, Richtung Bildschirm 2. Und das war es dann auch so ziemlich.
Naja.
Alle anderen konzentrieren sich auf ihr Essen. Ja.
Ja. Das war jedenfalls die EM und danach sind wir ein bisschen rumgelaufen und es war wirklich ein sonniger Tag, haben uns so ein Museumsschiff angesehen, das ich gar nicht kannte, wurde dann irgendwie renoviert, restauriert von irgendwelchen Firmen, die überall ihre Logos hingepappt haben, auch ganz, ganz begeistert. Dann haben wir noch einem großen Kreuzfahrtschiff beim Ablegen zugesehen. Ach komm, wenn schon der geheime Chat da ist, dann kommt hier nochmal ein Bild von dem runter von dem Museumsschiff. Was du sehen kannst, hinten links, hinter den Blumenrabatten, California Sentinel oder sowas, war eine Fähre, die ist früher hin und her gefahren zwischen, nee, gar nicht, ich habe gelogen, noch zwei Decks weiter. Hier sind wir auf dem Schiff schon drauf, das ist der Blick von dem Schiff. Zack. Hier siehst du innen drin, wie sie ein bisschen rumrestauriert haben, mit Aufzug sogar drin, da weißt du, wo das Geld ist. Und du kannst dann auch, dann, wenn du einer der Renovatoren bist, nicht nur Werbung schalten wirst, sondern auch wirst auch belohnt, weil du dann da Meetings machen kannst und all so ein Schnickschnack.
Ja.
Und ja.
Ich meine, sieht ja schick aus, aber da ist jetzt dann halt das Steuerrad und die was auch immer.
Motorenanzeige, ja.
Und der Rest des Raums ist leer. Also ich meine, sieht schön aus, aber so stelle ich mir das eigentlich nicht vor.
Naja, gut, sie haben es halt völlig entkernt und ja. Ja, und dann sahen wir dann von da aus schon ein großes Kreuzfahrtschiff. Haben uns gesagt, komm, jetzt setzen wir uns mal in so ein Café, trinken uns nochmal irgendwie einen Kaltgetränk. Nee, gar nicht, wir tranken uns kein Kaltgetränk, sondern wir tranken uns einen Kaffee, Milchkaffee. Mhm. Ja, und dann große Stimmung, leihen los. Die Menschen sammelten sich auf dem Vorderdeck und dann hat der Kasten dann abgedreht und hat das dann, ich spare dir mal ein paar Zwischenbilder, hat sich dann hier
legte das Traumschiff ab.
So ist das. Ich habe dann auch auf meinem PC prompt ein paar Traumschifffolgen gefunden, aber nicht gesehen. Aber das Ding ist schon groß. Wir haben geschätzt, wir sind einige tausend Leute drauf, sicher auf dem
Schiff. Also von hinten konnte man jetzt nicht sehen, wie viele Decks da sind, aber jetzt gerade das letzte Bild, was ich hier dann sehe.
Du hast unten eins, das ganz unten wahrscheinlich ist das Mitarbeiterdeck da mit den ganz kleinen Fenstern. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 oder sowas vielleicht. 15 Decks.
Ja.
Da kriegst schon Leute eingebucht.
Ein Dosen, ja.
Ja, aber Top-Tag und da auch noch keinerlei Allergiegeschichten am Start. Also das war alles noch gut.
Ja.
Und dann noch ganz, ganz entspannt mit der Cable Car abends nach Hause gefahren und Tom war begeistert, ich war begeistert, irgendwie 11.000 Schritte gelaufen und gut ist.
Ja. Sehr cool.
Mein Willkommen in San Francisco-Tag. Und an so einem Sonntag mit so einem Wetter kannst du dann sagen, okay, also das sind dann wieder Tage, an denen man sagt, will ich hier wirklich wegziehen? Dann sagst du ja, naja, gut, dann tags drauf ist Bambule vor der Tür oder irgendwelche Leute prügeln sich. Dann sagst du ja, eher schon.
Ja. Auf dem letzten Bild sind da ziemlich viele Hochhäuser.
Ja.
Und dann ist so ein chinesisches Ding. Ist das dann chinesischer Tempel oder ist das einfach ein Restaurant?
Das ist quasi die Stockton Street, das ist die Grand Street. Stockton ist ein höher, wo wir gerade unterwegs sind. Auf zu rechts ist das, nicht das Grand Hotel, aber, wie heißt das Hotel? Nicht das Hyatt, ist weiter unten links. Ich komme noch drauf, es läuft im Interrupt weiter. Jedenfalls die Querstraße ist China, markiert so ein bisschen die Tui-Straße von Chinatown. Und das ist alles beim Erdbeben verbrannt damals, als die sagten, so, es gab einen Brand, wir müssen jetzt den Brand mit einem weiteren Brand ablöschen oder so, das ist ein Debakel gewesen natürlich und dann hieß es, ja, die Chinesen, jetzt endlich mal Zeit, jetzt können wir sie rausschmeißen unsere Stadt und so weiter, haben wir lange genug hier dulden müssen, als Idioten. aber dann haben die gesagt, ja, aber so nach dem Motto, wir helfen ihnen, aber verpacken es in Finanzen. Wir können ja dann Chinatown einfach als Touristenattraktion aufbauen, indem wir die Häuser nicht wie vorher aufbauen, sondern sie so wie pagodenartig machen. Und dann haben die quasi westliche Architekten genommen, die haben das Ding so aufgebaut, dass es jetzt aussieht, als wenn es uralt und asiatisch wäre.
Okay.
Ja.
Aber es funktioniert.
Nebeneffekt war halt eben, die Chinesen konnten da wohnen bleiben und durften nicht irgendwie in die Wildnis auswandern oder wegziehen.
Eieiei. Ja. Nee, cool. Also
das war
ein Tag gewesen sein.
Ein angenehmer Tag, Freitag vor einer Woche. Ja. Außer man hat nichts gehört, weil die bei der EM den Ton ausgemacht haben. Dann hättest du gehört, wie drei englische Kommentatoren sprechen. Einer ist ganz stolz darauf, wie er mal deutsche Wörter aussprechen kann. Der sagt dann immer extra deutlich Sachen wie Schlotterbeck, sagt er dann immer da. Oder wenn er es sagen würde, würde er sagen Klinsmann. Also wo ich sage, Leute, niemand spricht so deutlich Deutsch, aber er ist froh, dass er die ganzen Sachen aussprechen kann und nicht Man und so das sagt, dann nennt er sie halt beim Namen halt. Oder ist Gündogan. Ja. Gündogan. Also immer herrlich, wie dann die Vokale betont, der Meister. Aber immerhin kann er es machen und ist nicht so wie, weiß nicht, meine erste WM 94 in den USA, wo du Glück hattest, wenn der spanische Sender die Spiele gezeigt hat und du dann die ganze Sache auf Spanisch gucken konntest halt. Da haben dann Collar gespielt.
Also Köhler.
Richtig, Collar. Collar hat gespielt.
Oh je.
Guckst du was? Bist du groß dabei oder bist du sagst du nur Sports? Was machst du mit der EM gerade? Was macht die mit dir?
Ich bin so ein Zwischending, weil wir ja grundsätzlich eher wenig Sport gucken. Also jetzt nicht bewusst von wegen, um Gottes Willen, so ein Scheiß kommt uns nicht ins Haus, sondern es interessiert uns halt einfach nicht. Wir sind so EM- und WM-Gucker. Nur haben wir hier natürlich das Problem, dass wir mittlerweile einen 12-Jährigen hier haben, der am liebsten alles gucken möchte.
Sehr gut.
Weil er so fußballbegeistert ist und da ja nun mal die letzten Spiele um 21 Uhr laufen und der am nächsten Morgen wieder in die Schule muss, kann ich mich schlecht abends hinsetzen und sagen, so du gehst jetzt ins Bett und ich guck noch.
Ja.
Also gucken wir vergleichsweise wenig.
Ach, Jürgen.
Also gestern zum Beispiel haben wir das Deutschlandspiel natürlich geguckt, da war Emil dann auch dabei und entsprechend musste ich ihn heute Morgen halt wieder irgendwie aus dem Bett kriegen, aber es ging so halbwegs. Aber wenn wir das jetzt jeden Abend machen würden und das haben wir die ersten 2-3 Abende gemacht, dann kannst du es vergessen. Am nächsten Morgen kriegst du die Kinder nicht mehr aus dem Bett raus.
Tatsächlich.
Und ja, das vergiss es. Ich meine, die schlafen ja dann vor allem, Emil schläft danach nicht ein, weil er sich ja tierisch über alles aufregt.
Sehr gut.
Der, wie gesagt, ist 12 und ich kann mir so richtig vorstellen, wenn der mal dann mit 16 noch mit seinen Kumpels und ein Fläschchen Bier oder sowas da rumhockt, dann gute Nacht.
Im Stadion ist er ganz, ganz vorne dabei und zündet dann die Raketen oder sowas.
Wahrscheinlich. Ich habe schlimmste Befürchtungen, was den und Fußball betrifft.
Ach, herrlich.
Jo. Aber entsprechend ist es ganz nett. Es ist halt auch putzig. Ich meine, wir gucken ja auf dem gleichen Fernseher, er und ich. Wir sitzen nebeneinander.
Ja.
Ich habe zwar mittlerweile Probleme mit der Nahansicht. Ich brauche eine Lesebrille, aber auf die Entfernung sehe ich noch ganz gut. Und wenn dann ein deutscher Spieler hinfällt und mein Sohn direkt brüllt, faul, also gelbe Karte. Und ich immer denke, jetzt wart's doch mal ab, guck mal erstmal die Wiederholung an. Und in der Wiederholung siehst du dann, ja, schon angetippt, aber ich meine, also der fällt schon mehr oder weniger alleine.
Manche fallen schon schwalbartig, wunderbar, cool an die, in der Tat, bin ich dabei, bin ich bei dir, ja.
Und er halt dann umgekehrt bei anderen natürlich, also wenn es der Gegner gemacht hat, dann natürlich auch direkt wieder, also ja, der ist ja wunderbar, er ist Fan und entsprechend vollparteiisch und wenn er zwei Mannschaften anguckt, die er beide nicht kennt, dann überlegt er sich vorher, für wen er ist. Und dann steigert der sich da genauso rein.
Ach, hör auf. Nicht, dass er sagen will, das Spiel halt irgendwie, nicht. Dann wird der bessere gewinnen oder sowas. Sowas macht er nicht.
Nee, das ist, ich weiß gar nicht, was das war letztens. Boah, Champions League? Keine Ahnung. Also,
ja, da hat gespielt.
Dortmund hat, glaube ich, gespielt.
Dann war das,
gegen Paris, kann das sein?
Real Madrid, kann das sein?
Oder Real Madrid, das kann auch sein, genau. Und dann hat er gemeint, boah, für wen soll ich denn da sein? Habe ich gemeint, Emil, ist doch wurscht, guckst dir doch einfach an.
Würde ich sagen, für Deutschland? Also für
dann habe ich gemeint, naja, gut, dann würde ich ja sagen, für die deutsche Mannschaft, ja, aber ich mag Dortmund nicht. Und dann hat er sich halt für Real Madrid entschieden und da wieder wirklich vollparteiisch als Fan den Fernseher angebrüllt. War sehr lustig. Ich meine, danach ist es dann auch gut, aber entsprechend ist der halt nach 90 Minuten oder
heiser,
wie lange das dann auch immer geht, heiser und ist dann natürlich aufgekratzt im Bett.
Ja,
den
ja.
kannst du nicht jeden Abend hier gucken lassen.
Wahnsinn.
Jo. Deshalb machen wir jetzt erstmal wieder Pause. Also weiß nicht, ob wir bis zum nächsten Deutschlandspiel machen, aber halt dann irgendwann unter der Woche vielleicht mal wieder eins. Aber mehr geht hier nicht, das kannst du vergessen.
Ja, aber du kannst auch sagen, hey, pass auf, du musst in die Schule morgens rein. Ich bin ich bin schon ein paar Tage älter als du, es muss Unterschiede geben, sowas halt so. Oder kann man,
er
ist doch keine fünf mehr, dass man das erklären könnte halt, ne?
Das würde schon gehen, aber so dringend habe ich es jetzt dann auch nicht damit. Also ich würde mich da hinsetzen und mir das angucken. Es ist aber jetzt nicht so, als würde mir mein Herz bluten, wenn ich mir das jetzt nicht angucke. Dafür habe ich sowieso viel zu wenig Ahnung.
Ich sehe
die deutsche Mannschaft und denke, okay, die drei Namen habe ich schon mal gehört, die anderen sagen mir alle nichts, aber egal. Und das ist dann halt trotzdem meine Mannschaft. Das ist okay. Aber ich muss mir jetzt nicht irgendwelche Spiele von zwei anderen Mannschaften angucken, nur damit ich es gesehen habe, wenn ich weiß, umgekehrt würde er es gerne sehen. Also da kann ich was Sinnvolles anderes machen. Sei es lesen. Ja, ich überlege gerade, wollte eigentlich sagen Konsole, aber da war ich ja trotzdem wieder die letzten 14 Tage praktisch nicht dran.
Ja.
Also sei es hauptsächlich lesen. Ist schon okay so. Und entsprechend ist die EM hier dieses Mal ein bisschen seltsam. Wenn der dann in zwei Jahren bei der WM 14 ist, ich weiß nicht, was wir dann machen.
Ja, gucken halt. Ne? Also.
Ja. Naja. Eben dann ist er in der 9. Das wird schon irgendwie gehen. Vor allem bis dahin. Mein Plan ist, dass ich bis dahin morgens nicht mehr mit aufstehen muss, damit die irgendwie zum Bus kommen. Also sollen sie dann gucken, was sie machen.
Selber aufstehen.
Ja, eben.
Na gut, du musst ja auch aufstehen, du musst auch arbeiten, das ist nicht, also.
Aber noch kriegen die, also es geht im aller schlimmsten Notfall geht es mal einmal. Aber ich weiß genau, wenn die jetzt dann, was weiß ich, wenn ich sagen würde, nächste Woche steht ihr mal komplett alleine auf. Ja, spätestens am dritten Tag, oh, ich habe verschlafen. Nee, das ist schlecht für meinen Blutdruck. Die ziehen das durch und mein Gott, ich muss ja auch nicht so viel später aufstehen. Nächstes Jahr wird es schlimmer, da ist Anton dann ebenfalls in einer weiterführenden Schule und dann müssen die beide morgens zusammen in den Bus, weil die dann in eine andere Richtung müssen, als ich fahre. Momentan ist es noch so, dass ich Emil morgens meistens mit zur Schule nehme, weil das für mich bedeutet, also ich mache einen kleinen Umweg, aber ich muss sowieso grob in die Richtung und es bedeutet für mich, ich muss keine Dreiviertelstunde länger schlafen, als wenn ich ihn zum Bus schicke. Und das ist es mir schon sehr wert.
Dreiviertelstunde bin ich bei dir, sofort.
Ja. Nächstes Jahr wird es dann halt anders aussehen, dann müssen sie in die andere Richtung. Und entsprechend, muss ich früher aufstehen. Erstmal.
Deine Frau hat da, die ficht das nicht an, weil die noch früher aufsteht, um zur Schule zu kommen, oder was?
Nee, meine Frau kommt extrem schlecht aus dem Bett. Auch da gilt, das ist besser für meinen Blutdruck, also sie meint es nicht böse, sie kommt schon auch aus dem Bett, notfalls, aber das ist sinnvoller, wenn ich aufstehe, weil ich halt normalerweise, wenn der Wecker geht, wenn ich mich nicht umdrehe, sondern aufstehe, dann bin ich halt wach und Cordu liked dazu, den Wecker nochmal 5 Minuten weiterzustellen und dann nochmal 5 Minuten und naja, nochmal 5 Minuten, das reicht ja eigentlich noch und das kann ich nicht. Also das ist dann so schon sinnvoller. Das war schon so, seit die Kinder Babys waren, dass ich dann halt morgens aufstehe. Lustigerweise komme ich auch abends später ins Bett. Also ich brauche wahrscheinlich einfach weniger Schlaf. Also EM, mal schauen. Ich kann nicht so viel sagen, außer dass das gestrige Spiel meiner Meinung nach nervenaufreibend war. Also Deutschland-Schweiz.
Inwiefern?
Und, du hast es jetzt nicht gesehen?
Doch, klar. Habe ich auch gesehen. Ja.
Also,
sogar eben auf normalem TV, kein Pay-TV. Das ist alles irgendwie auf Fox oder Fox Sports. Ja. Da läuft dann parallel die Copa America, sozusagen die EM in Amerika, also die Amerika-Meisterschaft. Alle USA spielte gestern gegen Bolivien, aber das gucke ich mir nicht an. Also so weit geht die Liebe nicht, dass ich mir die Spiele angucke.
Ja. Nee, ich wusste ja, sie kommen auf jeden Fall weiter. Von daher war es jetzt nicht Puls auf 180. Aber ich hatte so das Gefühl, die bemühen sich halt wirklich ständig und rennen gegen eine Wand und es läuft irgendwie alles schief.
Die Schweizer sehr stark, ne?
Die Schweizer waren sehr stark, vor allem in der Abwehr. Das war echt der Hammer.
Und ruppig waren sie auch in der Abwehr, muss ich dazu sagen.
Oh ja.
Also da blieb man kein Auge trocken teilweise, wie sie da zugeschlagen haben oder sich um einen festgehalten haben. Wo ich sage, also früher hätte man sowas gepfiffen, wenn einer einen im Strafraum den Arm vor die Brust hat und der Deutsche kann kaum manövrieren und so. Also irgendwie.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum das nicht gepfiffen wurde, die Stelle. Vor allem, ich bin echt ein Fan des Videobeweises. Mhm. Da können die mir noch so oft erzählen, das Spiel wird ja jetzt dann unterbrochen und der ganze Flow geht raus. Ja, schon möglich, aber dafür kann man halt tatsächlich klar sehen, so und so und so sieht's aus. Ich meine, es bleibt immer noch eine Tatsachenentscheidung, wie auch immer. Also der Jiri entscheidet.
Ja.
Aber das Ding hat er sich ja noch nicht mal angeguckt. Und das war ja nun wirklich, also der Schweizer ist ja hat den Deutschen ja niedergerungen. Mhm. Das war ja der Hammer. Aber ja, gut. Entsprechend, Cordu hat gar nicht mehr zugeguckt nach 60 Minuten. Die hat die ganze Zeit nur noch auf ihr Handy geguckt.
Weil?
Und sie hat dann behauptet, ja, das ist ihr zu spannend. Ich glaube, Sie ist einfach nur zufällig im Handy hängen geblieben.
Okay.
Weil sie davor beim ersten Spiel gegen, warte mal, was war das erste? Das zweite war Ungarn. Was war das erste?
5-1. Das erste war Schottland, da war ich sehr erstaunt.
Genau, Schottland, ja, genau. Hat sie gemeint, ja, das ist ja schon langweilig. Ja, aber ehrlich gesagt war mir das langweilige 5-1 dann auch ganz recht.
War das 5-1 echt gewesen, so hoch ausgegangen?
Ja, schon, aber war trotzdem nett anzusehen. Hm. Und jetzt beim gestrigen Spiel hat sie dann plötzlich behauptet, es sei ihr zu spannend, da könne sie nicht zugucken. Und ich glaube aber, sie hatte einfach nur mehr Lust, auf ihr Handy zu gucken. Hm. Und dann haben wir sie gezwungen, das Ding beiseite zu legen und nicht weiterzuschauen. Von daher war ganz gut. Ich fand, das war jetzt ganz gut, so ein Spiel als letztes Spiel in der Gruppenphase zu haben.
Ja.
Nochmal zu merken, guck mal, wir sind gar nicht so toll.
Mhm.
Und mal schauen, was bei rumkommt. Also sie haben jetzt die drei Spiele insgesamt viel besser gespielt, als ich im Vorfeld befürchtet habe. Mir ist alles recht, das ist okay.
Mhm.
Und trotzdem bin ich auch jetzt schon froh, wenn die EM vorbei ist. Wobei ich letztens, ich weiß leider nicht mehr wo, gelesen habe, dass wohl viele britische Fans in Düsseldorf übernachten, weil sie in Gelsenkirchen keine Zimmer gekriegt haben.
Okay, ist ja nicht gerade billig in Düsseldorf wahrscheinlich, oder?
Nee, eben. Und die haben wohl angefangen, weil sie diese ganzen Städte eh nicht auseinanderhalten können, Köln dann als Düsseldorf Süd zu bezeichnen.
Großartig.
Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich finde das super.
Hm. Ich habe nur gehört, die Schotten seien super, super faire Leute und die würden super sympathisch rüberkommen generell. Auch wenn sie irgendwie früher Schottland und so, ich weiß noch, Bremen mit Turban und so, rüde Spiele, viel, viel Gemetzel. Hm. Da ist es wohl heute so, die Schotten oder zumindest ihre Fans deutliche Botschafter des Fairplay sind und so. Das habe ich mitbekommen und war erfreut darüber.
Ja. Da hat der Postillion jetzt eine ganze Serie draus gemacht. Betrunkene schottische Fans bauen Stuttgart 21 zu Ende. Zufällig vorbeikommen und dann so mit schottischem Akzent irgend so einen Satz, oh, we have to help. Und dann bauen sie das mal schnell zu Ende, während einer von denen ständig Dudelsack spielt.
Und sie
ständig ein Bier in der einen Hand haben, der anderen bauen sie dann den Bahnhof fertig und dann ziehen sie weiter in die nächste Bar. Und heute kam der Artikel, betrunkene schottische Fans finden das Bernsteinzimmer.
Großartig. Das ist sehr süß. Ja. Großartig.
Hm. Ja. Hm.
Betrunkene schottische Fans finden das Bernsteinzimmer. Das ist ja nett.
Genau. Das war eigentlich schon das Fernsehgroßereignis, muss ich zugeben.
Du, muss man auch mal so stehen lassen können. Also, warum nicht? Ne? Wenn es eins gibt, dann darf man auch daran teilnehmen.
Genau.
Ich tue kund übrigens, ich werde mal nebenbei ein bisschen knuspern und zwar die letzten Spekulatius, die ich mitgenommen habe. Aus dem Hause Borggräve. 2 Wochen hat das halbe Kilo gehalten.
Mhm.
Aber jetzt ist nur noch ein Bruch drin. Reisebruch, den ich mal so ein bisschen mümmeln werde zwischendurch.
Mach das mal.
Muss
ja auch ein bisschen Spucke in den Mund kommen.
Statt frühstücken oder so, muss man auch abnehmen. Irgendwie die 8 Pfund wieder runterbekommen, die ich in Essen draufgeladen habe.
Ja. Ich kann ja in der Zwischenzeit erzählen, dass wir gestern im Zirkus Roncalli waren.
Ui, den gibt's noch.
Die gibt's noch, die sind auch immer noch, also soweit ich beurteilen kann, sehr erfolgreich. Die haben halt immer noch in Köln ihr Winterlager und dann machen sie da ihre große also bauen dann am Neumarkt ihr Zelt auf und sind da eine ganze Weile. Und ansonsten im Sommer ziehen sie halt durch die Gegend. Und wir hatten Karten für die Corona-Zeit gekauft damals.
Ja.
Das ist natürlich ins Wasser gefallen.
Alle sechs oder was?
Alle sechs hatten dann Gutscheine dafür bekommen und wollten die jetzt einlösen. Und Überraschung, die waren nicht mehr gültig.
Na.
Und entsprechend haben wir halt gesagt, ne, gut, hilft ja nichts. Haben wir halt nochmal sechs Karten Roncalli gekauft und das kommt schon echt ins Geld.
Und kommt man da nicht irgendwie über Ausnahmeregelungen nochmal irgendwie einen anschreiben oder so oder ein bisschen auf die Tränendrüse drücken oder keine Chance?
Ja, ist natürlich gut möglich. Andererseits nehme ich an, das versucht wahrscheinlich jeder. Ich weiß es nicht, wir haben es jetzt nicht versucht. Und grundsätzlich gilt aber, das lohnt sich immer noch. Also meine Kinder, also die Großen waren schon mal vor Jahr und Tag in Roncalli mit dabei. Da waren die halt noch klein und wir haben noch in Köln gewohnt. Und die Kleinen kennen logischerweise nur so die Dorfzirkuszelte, die hier mal in der Gegend aufgebaut werden oder waren einmal mit meinen Eltern in einem halbwegs größeren. Aber Roncalli, sowas ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und allein die Liveband oder halt, was die an Lichttechnik dann da drin haben, das kann so ein kleiner Zirkus gar nicht leisten, logisch. Oder allein, wie es drumherum aussieht, weil die dann halt ein ganzes Zelt haben mit nochmal sauteurer Verköstigung, wo aber halt alles wieder so ein bisschen wie die, wie du dir vorstellst, wie früher Zirkuswagen ausgesehen haben. Sowas halt. So wie bei Dumbo.
Ja.
Und total schön. Und natürlich, ich weiß nicht, seit wann sie das machen, aber die haben ja schon ewig keine Tiere mehr. Und entsprechend sind die ganzen Attraktionen nur noch Menschen, also sprich hauptsächlich Akrobatik.
Ach, hör auf, keine Tiere mehr. Also Sensation sozusagen.
Genau, Menschen-Sensation.
Menschen-Menschinnen-Sensation, muss man sagen. Und Sensationinnen auch dann dazu, ne?
Genau. Also sie haben nach der Hälfte, machen sie, ich weiß gar nicht, also meine Frau meinte, es sei Holographie. Ich weiß nicht, ob das wirklich so hieß, aber also die ziehen dann am Manegenrand so ein halb durchsichtiges Gitter hoch, worauf sie dann Sachen projizieren und da laufen dann halt auch mal animierte Elefanten rum.
Okay.
Also realistisch animierte Elefanten. Das ist aber auch eine relativ kurze Nummer und es ist schon spektakulär, aber so spannend fand ich das jetzt dann auch nicht.
Ja.
Und da war mir alles andere dann schon lieber. Sie hatten eine Zauberin, die dann so Alice im Wunderland-Thematik verbaut hat, also alles in der Thematik verkleidet war. Die hat allerdings hauptsächlich Tricks gebracht, diese Dinger, weißt du, wo eine Frau...
Kartenspieltricks.
Nee, wo eine Frau verschwindet, wenn sie auf einer Bank sitzt und da mal kurz ein Tuch drüber gehalten wird und umgekehrt dann wieder auftaucht, wenn ein anderer Stuhl reingeschoben wird. Und das gab es halt in vier oder fünf verschiedenen Variationen. Aber es war ganz putzig, weil Emil immer daneben saß und ich weiß, wo die war. Und Emil, ich weiß auch, wie es funktioniert, aber ich habe es nicht gesehen und es ist mir ein Rätsel, wo die da steckt. Doch, ich habe es gesehen. Ja, aber also es war total schön gemacht. Das war halt mehr eine Nummer, die Zauberei war schon toll gemacht, aber die lebte halt die Nummer von den Kostümen und da sprangen 10 Leute rum. Also die Herzkönigin, dann dazu ein paar Leute, die als Karten verkleidet waren, also diese Wächter. Dann Alice, Grinsekatze, der Hutmacher, die Raupe. Also es war einfach mehr Schauwert als Show. Aber dann halt auch wahnsinnig viele, so ein Trampolin-Akrobat, was ich persönlich am tollsten fand. Die Kinder, glaube ich, nicht ganz so sehr. Der hat nämlich viele so Quatschgeschichten gemacht. Also, dass er die neben das Trampolin hüpft, beziehungsweise den Kopf versehentlich mal zwischen die Trampolinstäbe. Und also, der muss wahnsinnig gut trainiert haben. Das war perfekt gemacht, dass er ständig knapp daneben irgendwas macht.
Immer am Haarsweiß am Tod vorbei oder was? An der Querschnittsnehmung vorbeigesprungen.
Ja, so, also es war der Hammer. Es sieht halt nicht so spektakulär für die Kinder aus. Die waren dann mehr begeistert von irgendwelchen Leuten, die, was weiß ich, so an den Seilen da oben hängen und sich dann umeinander drehen.
Ja.
Solche Geschichten. Das sieht dann halt akrobatischer aus, ja. Aber lohnt sich, würde ich sagen, jederzeit. Und die Clowns waren tatsächlich, also wie so üblich, es gibt halt den, wie heißt der, Weiß-Clown?
Oh, der lyrische Clown, immer reinschlagen, den genau, lyrischen Clown, immer reinschlagen, den Typen da, ganz unangenehm, ganz unangenehmer Clown.
Richtig, ich persönlich brauche den auch.
Ganz unangenehm.
Gehört das einfach dazu, damit der andere funktioniert, ich weiß es nicht. Aber die beiden anderen waren super. Also da war einer dabei, der sehr gut noch Geräusche machen konnte.
Aha.
Und der dann jemanden aus dem Publikum rausgezogen hat und mit dem so Rocky-Training und danach noch einen Boxkampf gemacht hat.
Mhm.
Und das halt immer mit Geräuschen untermalt hat. Und der muss halt tierisch was auf dem Kasten haben, weil er halt immer im richtigen Moment reagiert hat. Und der Typ, den er aus dem Publikum gezogen hat, der war echt nicht von schlechten Eltern.
Ja.
Der hat halt auch eigene Sachen eingebaut. Also das Seil dann mal plötzlich anders, also das ausgedachte Seil plötzlich anders geschwungen. Und dann hat der andere sich ein anderes Geräusch ausgedacht.
Und das war nicht oder, abgesprochen. Der war jetzt nicht Undercover-Zirkusagent quasi gewesen, der Publikum.
Der hatte eine Tochter dabei und die Tochter hat sich an ihn festgeklammert.
Na gut.
Und später hat er ihn nochmal rausgezogen und die Tochter war wieder stinkesauer.
Ja.
War echt toll. Nee, also soweit ich weiß, war der nicht abgesprochen. Und da war, sie haben noch einen anderen rausgezogen und der war definitiv nicht abgesprochen. Der war nicht ganz so gut.
Mm.
Und ich war sehr glücklich, irgendwo in der Mitte zu sitzen. Da kriege ich sonst immer Muffensausen, wenn die anfangen, um einen rumzuschleichen. Bitte hol mich nicht raus, bitte nicht mich.
Jo. Und am Ende bist du wie Stefan Freundorf und Roland Austin mit weißen Kutten bekleidet in der Mitte des Geschehens und musst da mitspielen mit dem Cirque du Soleil.
Genau, nee, das will ich nicht.
Und wir haben zwar alles noch näher gesehen, wie da irgendwelche Tiere und Wesen dann langgelaufen sind und die ihre Geschichten gemacht haben. Das war schon interessant, auf jeden Fall. Aber klar, ja.
Wo war das?
Das war die E3, als Kinect vorgestellt worden ist. Das war okay. in den 360er-Tagen. Also lass es mal so 10 gewesen sein, vielleicht 9. Hab ich ja schon erzählt, die Story kennst du doch.
Cirque du Soleil kenne ich nicht. Ich kenne die Sitzsack-Geschichte mit der Xbox, aber Cirque du Soleil sagt mir, glaube ich, nichts, nein.
Wo Stefan Freundorfer und ich reingegangen sind und dann geht ihr vorne ran, hier diesen Gang bitte. Und dann wurden wir im Prinzip da vorausge 2009, okay, ein Jahr vor meiner Erinnerung. Dieses, so geht doch mal hier durch. Und dann wurde Cirque du Soleil im Prinzip da groß gebucht. Die haben eine Show konzipiert und die wurde nur einmal aufgeführt, nämlich bei der E3 und dann nie wieder.
Okay. Das muss aber ganz schön Geld gekostet haben.
Ja, meinte Boris gerade nochmal, jetzt gucke ich nochmal, ob ich mit dem Jahr richtig bin. Ich glaube nämlich fast, Cirque du Soleil heißt er doch. Ha, doch 2010. Ich wollte nämlich sagen, ich darf war irgendwie auch auf 2010 gebucht gewesen. Ja, das hatten die ganz spannend gemacht. Da gab es dann oben im das war dann im Galen Center wieder, also dem Sport Auditorium der Uni von Los Angeles. Da haben die dann ganz oben unter der Decke so Räume gehabt, die sich aber auch drehen konnten um 180 Grad und so. Und in der Mitte rannten dann, da wurde irgendwie Kinect oben gespielt oder gezeigt oder was auch immer. Und dann in der Mitte war ein großes Aufsehen, großer Dorf, Zirkus, weiß nicht was, wir liefen da rum, mussten so weiße Kutten überziehen, Stefan und ich, und die anderen auch, die da mitmachen mussten. Und die fingen dann teilweise auch an zu leuchten, die Schulterpads dann, die da drin waren, hatten irgendwelche Batterien, Empfänger dann da, und wir dachten, wo sind wir hier, in welchem Film sind wir hier gelandet? Wir lachen heute noch drüber und schmunzeln drüber. Ich habe hier ein Bild, da hat Cirque du Soleil ein ganz schönes. Hier ist ein Link. Ich poste ihn mal im geheimen Chat. Warte mal. da siehst du dann, wie es aussah. Eins jedenfalls. Und von diesen Dingern hatten die jede Menge oben von diesen Fenstern mit den Leinwänden und die drehten sich noch und also Geschichten. Oh, also das war okay. Schon. Und die ganze Show haben sie zwar nicht da, aber du kannst Bilder sehen. Du siehst im Prinzip unten, ganz, ganz unten ist das Hauptbild. Da siehst du halt alle sitzen, alle mussten diese Kutten überziehen. Ja, aber ein paar aus der Welt mit den Kutten durften in die Mitte reingehen. Darunter ist der Mann Freundorfer und Roland Austin hat. Und jetzt gucke ich mal, ob man es erkennen kann. Hier, das wäre nochmal was für später versuchen und so. Und das war dann ganz spektakulär auch, weil in der Mitte, wenn du raufscrollst, da lief dann so ein Elefant an uns vorbei und so. Den haben sie dann nachgebaut. Wurde dann von Leuten natürlich gesteuert innen drin. Und wir mussten dann innen drin die Kinect-Jünger spielen oder so. Und das hast dann oben, wenn du dieses Video dir anguckst, Himmel. Halt.
Da war noch Geld da.
Da war noch Geld da. Da sitzen Leute dann auf dem Sofa. Und während sie sitzen, dreht das Sofa sich um 180 Grad rum und so. Also ich empfehle einmal, ich guck mal, ob ich es verlinken kann bei uns. Ich mach mal eine Kopie in die Folgennotizen.
Mhm. Auf diesem Elefanten ist ein Jungengesicht abgebildet an der Seite. Wer soll das sein?
Ist mir nicht bekannt. Vielleicht irgendwie einer, okay. der oben gesessen hat oder sowas. Aber da habe ich nie erzählt, die Story mit dem Kinect Launch, wo Freunde.
Also, wir sind jetzt schon ein paar Jahre dabei. Vielleicht hast du es mir mal erzählt, aber ich wüsste es nicht. Nee.
Guck mal, der Mike wieder. Grüße gehen raus. Ein paar Insider-Infos aus dem Spielerbusiness bekommen. Das war schon ein Riesending. Also wir dachten, was machen die da? Gerade auch diese drehbaren, wenn du so gegen Ende des Videos guckst, da diese drehbaren Dinger. Und das war schon wirklich ein Event. Und wie halt eben Boris meinte damals noch, da in der PR zu Hause bei Microsoft, das machen die einmal und dann nie mehr. Der ist nur einmal aufgeführt worden, dieser Event.
Hammer.
Ja. Heißt, wenn du noch Geld in die Hand nimmst, dann kannst du vor 45.000 Leuten einmal so eine Show machen. Und wir mittendrin. Da habe ich auch noch ein Bild von uns. Das habe ich dir schon mal gezeigt, oder nicht? Das Bild kennst du, oder nicht? Habe ich eventuell auch noch auf dem... Warte mal, mal gucken, wie gut meine Ordner sortiert sind hier. 2010 wäre das gewesen, haben wir gesagt, ne?
Ja, hast du gesagt.
Firmentrips, nee. Nee.
A mix of artistic performance with game footage. We created a massive indoor wilderness that included a rotating stage where gamers battled it out on an enormous screen.
Das kann man sagen. Das kann man, das stimmt alles. Das stimmt alles hundertprozentig. Also, da ist nichts, da ist nichts von ausgedacht. Das kann man alles 100% unterschreiben. Das war schon wirklich eine sehr spektakuläre Angelegenheit.
Und Stefan und du, ihr hattet da euer Coming Out, denn it was the ultimate Coming Out Party.
Nee, wir waren schon vorher aus dem Haus raus. Nein. Er ist glücklich verheiratet. Ich bin auch nach bald 20 Jahren in Francisco noch nicht so weit, mich in andere, wie mein Opa sagte, Feldpostnummern zu orientieren. Also von daher. nee. Sorry, kann ich dir nicht bieten, das Bild. Nee, es muss irgendwie auf dem Mac rumschwirren. Ich kann dir noch einmal mehr zeigen. Ein 30 Jahre altes Foto. Auch wenn wir denn jetzt dieses Foto kennst, aber schon, ne? Oder kannst du es noch nicht?
Mit dem Sid. Du siehst ja richtig, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber
30 Jahre jünger.
Richtig. Ja, das auch. Aber mit Krawatte, weißem Hemd.
Du, damals war noch eine Messe. Ich denke mir, ich gehe auf meine erste große Messe. Was war das? CES oder so? 94, da muss man repräsentieren. Ich habe die Krawatte, wenn du nicht schießt, genau, war so eine Gag-Krawatte mit den großen Dreien von Original Series Star Trek. Obendrauf halt Pille McCoy. Genau. Ja. Mhm. Ich habe noch Notizen gemacht und hinter der Lampe versteckt ist mein Diktiergerät. Ja, Sid Meier sieht auch noch jung aus, nach 30 Jahre jünger, ne? Der ist
nee.
94, da saßen wir in einem, und da hat er halt über CPU Bach gesprochen.
Ah, ja. Ja, die Tischdecke hätte man vorher auch nochmal richtig bügeln können.
Ja, mein Hemd auch, also das sind die ausgehenden 80er, also die Übergrößen, dann kommt auch die Hose. Also heute trage ich solche bullerigen Hemden nicht mehr, heute wird nicht mehr so, heute wird körperbetonter getragen, sofern die 8 Pfund aus Deutschland nicht da wären. Ja, aber das war halt mein letzter großer Zirkus, glaube ich, den ich erlebt habe. Und Dank geht raus an Microsoft für die Buchung desselben. Aber hat allen gefallen, obwohl dann am Ende des Tages doch keine Tiere dabei waren, nur Menschen und trotzdem mal Sensationen oder was?
Bei mir, ja. Es war insofern ganz toll, weil wir um 11 Uhr die Vorstellung hatten.
Morgens oder
vormittags?
Ah, okay. Die Kinder hier, meine Güte.
Emma hatte am Vorabend hier quasi ihre Abschiedsfeier von ihren Mädels. Und hat halt schon mal auch noch ihren Geburtstag schon mal wirklich weit vorgefeiert, quasi einen Monat.
Meine Güte.
Und die musste dann logischerweise aufstehen. Felix war am Abend davor auf einem Völkerball-Konzert. Das ist eine Rammstein-Coverband.
Okay.
Ich höre das ja nicht an, aber die muss wirklich sehr gut sein. Die sind schon ewig im Geschäft auch. Und das ist nicht meine Musik. Den Abend davor war er noch auf einem anderen Konzert. Ich weiß gar nicht, in Dortmund. Also auf jeden Fall irgendwo im Ruhrgebiet.
Sehr gut.
Das erste Mal, dass er überhaupt auf einem Konzert war, auch irgendeine etwas härtere Kombo.
Moment, er war zum ersten Mal auf einem Konzert gewesen? Mit wie vielen Jahren?
Mit 20.
Okay.
Ja. Tja. Und dann halt gleich 2 hintereinander und musste dann am nächsten Morgen aufstehen, um mit der Familie in den Zirkus zu gehen. Also die Stimmung war
gedeckt.
War so, genau. Aber sie hatten danach dann tatsächlich alle Spaß, wobei am schlechtesten drauf tatsächlich erst der Jüngste war. Mhm. Anton hatte gar keinen Bock. Und natürlich war er derjenige, der im Zirkus am meisten begeistert war. Das ist immer das Gleiche mit dem, der, ja, ich will aber nicht, ich wollte mit Freunden spielen. Und ja, siehe da, nein, das war super. Also nach 5 Minuten im Zirkus war der voll drin.
Ach cool.
Das Lustigste war natürlich dann, also 11 Uhr, du gehst rein in dieses zum Glück wirklich gut temperierte Zelt. Und dann machen die halt eine Pause. Ich schätze mal so nach einer Dreiviertelstunde. Und dann gehst du da raus und denkst, boah, wie kann es um die Zeit denn noch so hell sein? Weil du wirklich, also ich meine, wir fahren da 1,5 Stunden hin, sind eh noch leicht verpennt, weil halt 8 Uhr aufstehen, dann da hoch, willst ja rechtzeitig da sein. Und dann bist du da halt im Zirkus und logischerweise sagt mein Kopf dann irgendwann, wenn du in diesem leicht schummrigen Zirkuszelt eine Dreiviertelstunde rumhockst, ist eigentlich schon Abend.
Genau.
Und das war dann also in der Pause so, das war nach der Vorstellung so, dann wieder 1,5 Stunden zurückfahren. Wir waren dann um 5 ungefähr wieder daheim oder 4:30 und ich war so fertig. Ich wollte mich nur noch ins Bett legen. Also der Tag war eigentlich vorbei, aber ja, die Kinder lassen das natürlich nicht zu. Jo. Und aber dein Schritt 400 hat es überlebt, höre ich.
Jawohl, gut behalten, die Nummer noch vor allen Dingen. Nicht 4000, sondern 400. Ganz genau. Das ist mir eigentlich vom letzten Mal noch. Ich habe gesagt, Mensch, wir sind wieder in SF, ich habe nichts geschreddert heute, was ist da los? Und hatte aber auch noch keine Post aufgemacht, großartig. Also insofern, die habe ich auch inzwischen alle aufgemacht, alle Briefe.
Gut.
blockiert, verflixt.
Ah. Bitte was?
Er blockiert.
Nein, er blockiert. Dramen. Und ihr seid live dabei da draußen.
Ja. Was der Haken nämlich ist.
Okay. Jetzt redet er durch.
Es gibt so eine Art Rückwärtsmodus. Ich bin noch weg vom Mikro gerade hier, um das Debakel ein bisschen zu kaschieren. Also der Schnett 400 ist ja wirklich ein relativ simpel aufgebautes Gerät, was jetzt nicht großartig mit Hightech hervorsticht, wie irgendwie Kreuzschredderei, sondern macht nur Streifen, wo die CIA drüber lacht, wie dann ihren Algorithmen in Sekundenstelle meine ganzen Briefverkehre wieder hergestellt hat.
Ja.
Kann aber auch gleichzeitig nur maximal, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Seiten parallel schreddern.
Und ich hatte gerade einen dieser Briefe, weil.
Pardon, alles liegt ja voller Schredderfetzen einmal im Moment.
Ja, komm her. Ah, ja, jetzt, ist er weg und ich saugt und macht und tut.
Saugen wäre lauter. wenn der halt blockiert, kannst du ihn, es gibt drei Stellungen, vorwärts automatisch, rückwärts automatisch, komme ich gleich zu warum, und nicht automatisch. Ich habe halt da vorwärts automatisch. Ja, und dann haben wir doch schon mal live auch gehabt, dass der nicht mehr aufgehört hat, dass der nur im Drehen war.
Ja.
Habe ich ihn aufgemacht, den Schalter wieder reaktiviert, ist alles noch wirklich harte Mechanik innen drin, mit Dauerschmierung, so mit so Kettenfett um die ganzen Zahnräder rum und so, die Kraft aufbringen. Manchmal sind aber dann die Sachen zu dick, die du reinschmeißt. Es gibt ja so Briefe, die man aufreißen muss, oben und unten an der Seite so vorperforiert, und dann macht man auf und steht noch Blödsinn drin und so. Und solche Sachen, die schredder ich immer direkt durchweg. Aber da war halt die Klebekante wohl zu dick und da hat er blockiert. Und wenn er zu lange blockiert, dann geht er aus.
Okay.
Um halt, weiß nicht, sich zu schützen vor Überhitzung oder Tod oder was weiß ich denn. Und dann musst du hoffen und beten, dass er auch wieder angeht hinterher irgendwie, dass dann der Sensor noch geht nach all den Jahrzehnten, die das Ding schon im Einsatz ist.
Ja.
Und deswegen bin ich immer voller Eile, wenn er blockiert, springe ich immer zum Schredder und sage, stopp, ich muss den Schredder jetzt unbedingt auf Rückwärtsgang bringen. Dann kommt aber natürlich nur das halb geschredderte Ding raus mit noch irgendwelchen anderen Papierschnipseln und die erst dann alle in der Bude rumfliegen. Noch mehr sehe ich gerade im Moment nochmal. Jetzt aber weg. Schredd 400, aber wie gesagt, der.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was haben wir damals festgestellt? 40 Jahre oder was, wie alt das Ding ist oder so?
Also irgendwie sowas.
Der war schon einigermaßen. Ja, aber ich wollte es nicht von deinem I didn't want to see your fire.
Ich war so weit durch mit dem Zirkus. Also ich könnte jetzt natürlich alles, das ganze Programm durcherzählen, aber nein. Nein.
Meine einzige Frage ist halt, es macht trotzdem Spaß, auch wenn es keine Tiere gibt. Würdest du trotzdem empfehlen, den Zirkus zu besuchen?
Ja, das mit den Tieren ist, habe ich sowieso selten tatsächlich live im Zirkus gesehen. Also ich weiß, dass ich früher, als ich noch Verwandtschaft in München hatte, mal im Zirkus Krone war. Aber die Pferde zum Beispiel haben mich nie interessiert. Da sind die halt im Kreis rumgehoppelt und haben sich auch mal umeinander gedreht. Das war nie meins. Und
Löwenbändiger.
Ja, an den erinnere ich mich halt praktisch nicht mehr. Ich weiß, dass einer da gewesen sein muss, aber und das, ich weiß, dass das das erste nach der Pause war oder sowas. Aber nee, das ist so vollkommen okay und das ist spannend genug. Also ich brauche da nicht mehr. Ohne Tiere ist wunderbar.
Interessant.
Mhm.
Das machen die jetzt die Tiere alle arbeitslos, die Tiere, muss man auch mal noch denken. Ne? Das machen die jetzt beziehen das Bürgergeld, die Tiere.
Genau. Weil sie keinen Anreiz zum Arbeiten haben und das Bürgergeld so riesig ist.
Richtig, eine Löwenfamilie mit zwei Kindern bekommt 2.500 € jeden Monat und Wohngeld. Ja, du lachst.
Mitten in München.
Und dann machen die dann irgendwann in der Innenstadt rum, die Löwen. Was sollen sie sonst machen halt?
Genau.
Nee, was haben die gemacht? Die ausgemeindet wieder irgendwie, die waren ja völlig zahm. Die kannst du ja auch nicht nach Afrika wieder schicken. Dann kommen die Großwildjäger, bestechen die ganzen Parks und knallen die ab. Das ist ja auch nicht das Wahre dann irgendwie, ne?
Nee, vermutlich nicht. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Zirkus Krone, mal gucken. Beim Krone weiß ich zum Beispiel nicht, was aus den Tieren geworden ist. Ob die überhaupt noch Tiere haben.
Mm-mm.
Aber ich glaube, du kannst es dir fast nicht mehr erlauben. Doch, Zirkus Krone hat noch welche.
Wollte mich sagen, die haben teilweise in München auch gesammelt. Dann standen sie da, ja, hier Zirkus Krone, Winterfutter für unsere Tiere. Machen sie eine Patenschaft für das Kamel oder was, keine Ahnung. Und dann konntest du halt die Tierpatenschaften da eingehen für die Viecher.
Jetzt überlege ich, ob Roncalli jemals Tiere hatte.
Jetzt kommen wir da schon näher.
Doch. 91 haben sie sich aber schon von Elefanten und Löwen verabschiedet.
Gibt es einen Grund
seit
dafür?
2018 nutzt man gar keine Tiere mehr.
Sagen Sie, warum?
Das ist jetzt Cashys Blog. Das war, das hier ist ein Artikel über diese Hologrammgeschichte, von der ich vorhin erzählt habe.
Ja.
Und Hintergrund sind natürlich Bedenken um das Tierwohl und die negative Publicity.
Aha.
Mehr steht hier jetzt allerdings darüber auch nicht mehr. Das ist kein elendlanger Artikel.
Gut, Publicity. Wie haben die das denn nicht geschlagen oder gequält oder was, oder? Ich weiß nicht.
Nee, mehr steht hier leider nicht mehr. Also es ist tatsächlich dann häufiger in der Presse gewesen wohl, dass sie keine mehr haben, keine Tiere. Die akrobatischen Nummern sind das große Highlight. Ja, ja. Nee, also steht nicht dabei. Es wird immer nur das mit der Publicity und dem Tierwohl kurz mal angerissen. Anscheinend schreiben die alle voneinander ab.
Okay. Es gab aber noch die Wiener Hofreitschule, das gibt es noch mit den Pferden und so weiter, oder?
Die gibt es noch, ja. Also meine, also die
Tante?
Die, ja, also die ehemalige Frau meines Onkels, ja, die hat in der Nähe, also die wohnt ja da an der Grenze Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, die hat da irgendeine Hofreitschule. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das da oben heißt, aber es ist wohl auch ein Riesending.
Moment, Tante hat eine Hofreitschule?
Nein, die hat das nicht, aber die arbeitet damit immer wieder mal.
Ich wollte sagen,
die hat Jürgen einen Hof hier mit eigenen Pferden und die hat tatsächlich einmal im Jahr einen Kurs, wo dann verschiedenste Leute zusammenkommen, um Cowboy-Reiten zu lernen. Da kommt dann aus den USA immer einer angeflogen.
Okay.
Und dann machen die so Lasso-Werfen und halt richtig Cowboy-Reiten.
Darfst du noch kommen oder ist ja schon gecancelt worden, irgendwie der Cowboy inzwischen? Oder nur, wenn der keine Indianer mitbringt oder so? Ich weiß nicht.
Ich glaube, Cowboy darf man noch sagen.
Okay, Schwein gehabt.
Weil, also ich weiß nicht, ob das die Kühe nicht beleidigt, aber naja. Mm.
Gut, es gab auch damals schon Cowgirls und so, von daher alles gut.
Die Niki.
Die Niki?
Ich bin ein bayerisches Cowgirl.
Also ich dachte eher, ich will einen Cowboy als Mann, gab es auch noch früher.
Nee, das war jemand anders. War das Wenke Mühre?
Nee. Ich denke so in die Richtung, Wenke Mühre müsste schon gegangen sein. Kannst du gerne mal nachschlagen, während ich habe keine Lust mehr zu schreddern. Ich sage jetzt, ich lebe jetzt die Sachen weg, die ich hier nochmal.
Gitte Henning,
okay. Mhm. Ich schreibe jetzt nur noch so Sachen wie, hier ist ihr neuer Bank-Ding ist da oder hier ist ihr neues Abo. Die wollen mich alle wieder haben. Der New Yorker will mich wieder haben, der Chronicle will mich wieder haben. Wo ich sage, Chronicle will ich nicht mehr haben, ist zu schlecht geworden. New Yorker kann ich nicht ertragen, ist zu viel geworden. Jetzt kriege ich hier TV Guide, die wollen mich haben. Ich habe irgendwann vom Kumpel, der hat mir wohl mal ein Gratis-Abo mitgeschickt. Und TV Guide war früher das Ding, wenn du in der Prä-Internet-Zeit konntest du dann erfahren, welche Stars was wo wie gemacht haben. Das war schon ganz gut.
Mhm.
Der Haken ist dann nur, in der Post-Internet-Zeit oder so, in der Internet-Zeit selber drin, naja, vergiss es so ein bisschen. Und daraufhin haben die dann im Prinzip zu kämpfen gehabt. Also vom wöchentlichen, das Ding kam raus, muss dir vorstellen, du kennst noch das Beste aus Reader's Digest. Ne? Das waren diese kleinen
klar.
Taschenbuchartigen Dinger im Prinzip mit abgekürzten Romanen, abgekürzten, was weiß ich alles halt dann abgekürzt war. Aber es war immer so zusammengefasst, Digest halt für die viel beschäftigten Amerikaner, die sich sagen, weißt du was, ich habe keine Zeit, mir jetzt Krieg und Frieden durchzulesen. Ich lese mir jetzt die 20-seitige Kurzfassung in Reader's Digest durch oder so.
Ja.
Und die, ob es sie heute noch gibt, ist eine andere Frage. Aber dieses Format stellt ja vor, jetzt auch wöchentlich in der Größe für eine Fernsehzeitung, jede Woche.
Okay.
Da merkst du, was die für ein Geld in die Hand nehmen konnten, wie viele Abonnenten die gehabt haben damals, ne?
Ja.
Und ja, inzwischen sind die in Magazingröße doppelt so groß, also nicht so groß wie jetzt Enz Retro Gamer, vielleicht halb so groß.
Mhm.
Und keine Klebebindung mehr, sondern Klammerbindung und nicht mehr wöchentlich, sondern 3-Week-Special, 2-Week-Special, das ist ja okay, alles klar. dann gut, bei dem Fernsehprogramm ist ja auch so, da musst du jetzt nicht unbedingt, da brauchst du nicht die Programme der tagesaktuell Motto, dann hast du höchstens mal Sachen wie Siegergruppe A gegen Verlierergruppe B und so. Du weißt, was ich meine, in den vorangekündigten Sportevents. Aber ansonsten eben nichts. Und deswegen, da hat mir ein Kumpel das mal geschickt und da kriegst du dann, früher kamen eben 50 Stück im Jahr. Jetzt kostet vielleicht 15, 16 oder sowas. Generell okay. Update der US-Zeitschriften. Ich habe viele auseinandergesortiert in den letzten Wochen. CT, ein hehrer Stapel von 15 Ausgaben. Ist auch im Klo, wo ich mich durchkämpfen muss. Dann gibt es die Wired ja immer noch. Die kaufe ich ja auch seit vielen, vielen Jahren. Lese die seit Anfang der 90er. Mhm. Bin da auch ein paar Jahre hinterher natürlich, wie so oft im Leben. Die sind umgestiegen auf zweimonatlich. Immer schon so ein bisschen der Kuss des Todes. Der naht dann irgendwie so wie Esquire Magazin von monatlich auf, wir kommen jetzt mal viermal im Jahr raus oder was. Oder wir kommen dreimal im Jahr mit Doppelnummer und dann noch Einzelnummern. Also dann weißt du auch. Und dann kam die Wired Dezember, Januar und dann kam März, April. Da denke ich, was ist mit Februar los? Kam der nicht? Hingeschrieben, sag ich, hört man zu hier. Wollte noch fragen, was ist denn passiert mit Februar und so? Wo kommen die Februar-Hefte hin? Oder kann ich noch eins bekommen? Bitte erhält mich. Kam die Antwort, dear Mr. Aussinat, there was no February Wired issue. Da denke ich, okay, interessant. Dann haben sie mal einfach so ausfallen lassen.
Das habe ich häufiger mal bei Sachen, die wir für Kunden abonniert haben.
Okay.
Gerade die letzten Jahre kam dann echt häufiger vor, dass die einzelne Ausgaben haben ausfallen lassen. Aha. Und das dann auch begründen, dass es wirtschaftlich gerade nicht so gut aussah.
Okay.
Und dann lassen sie halt einfach eine Nummer weg.
Okay.
So, okay. Also bisher hat dann keiner der Kunden sich beschwert, was hauptsächlich daran liegt, dass das meistens irgendwelche Fachmagazine waren, die, was weiß ich, für die Bundeswehr oder sowas sind. Und die dann halt genau wissen, naja, Beschweren wird hier nicht so wirklich viel nutzen, wenn irgendein Fachtyp halt nichts rausbringt, dann bringt er nichts raus.
Ja.
Und ja, das scheinen die gerade häufiger zu machen. Ja.
Das ist aber absurd.
Ja.
Also, ich Motto, uns geht's nicht so gut, das ist so wie uns geht's nicht so gut, könnt ihr bitte mal spenden. Also, das ist immer ähnlich interessant.
Vor allem frage ich mich halt, wenn dann das nächste Mal das Abo wieder ansteht, dann würde ich mir ja als Kunde denken, ich weiß nicht, nächstes Mal fallen vielleicht zwei Ausgaben aus.
Aber ich würde mir auch vor allen Dingen dann denken, ich kriege doch hoffentlich dann beim nächsten Mal ein Heft mehr, weil ich habe ja von meinen 12 nur 11 bekommen. Dann müsste mein Abo ja jetzt im Prinzip ein Jahr mehr umfassen irgendwie halt. Das müsste dann irgendwie schon wenn es Januar bis Januar war, müsste es jetzt Januar bis Februar sein und dann im Februar starten oder so.
Naja. Also ich weiß jetzt nicht, was da alles im Kleingedruckten drin stand. Ob dann da steht bis zu 12 Ausgaben oder sowas, aber
bis zu 12 Ausgaben, was ist das denn? Ich hätte gerne Eier, sie können bis zu 12 Eier in dieser Schachtel bekommen, vielleicht auch nur 11, man weiß es nicht genau.
Nein, ich weiß es nicht, aber das wäre das Einzige, was mir so einfiele. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was im Retro-Gamer-Abo drin steht, ob da ernsthaft von 4 Ausgaben die Rede ist oder wenn ich halt Pech habe und in dem Jahr kommen nur 3, dann kommen halt nur 3. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass ich 4 Ausgaben bezahlt habe.
Okay.
Aber so gut, wie es da gerade läuft, ist ja alles in Ordnung.
Ja, Tausende und Abertausende von Heften werden verkauft, irgendwie lese ich da, ne? Gerade gab irgendwie eine Meldung, ich weiß nicht mehr, wo es die gab, aber irgendwo gab es so eine Meldung, dass da Tausende und Abertausende von Heften verkauft werden. Genau,
ich habe heute was auf Englisch sogar gelesen und ich glaube, es waren insgesamt über 9.000.
Aha.
Und 4.000
Abos davon. Aber das ist doch ironisch, über 9.000 ist doch über 9.000 ist doch Dragon Ball.
Was?
Über 9.000 ist doch Dragon Ball. Das ist doch irgendwie ironisch gemeint dann wahrscheinlich, oder nicht? Oder Anspielung über 9.000?
Nein. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da ich Dragon Ball nicht kenne, könnte ich die Anspielung nicht verstehen.
Das ist die Kraftstufe. Seine Kraftstufe ist über 9.000. Damit, da kannst du halt mit dem Scouter kannst du die Kraftstufe der Helden. Und ja, der Held, der hat ja so 100 oder 50 oder so. Oh, so ein Goku, seine Kraftstufe ist über 9.000. Das ist immer ein großes Ohai, wenn er kommt und die Kraftstufen gemessen werden.
Okay, nein, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber angeblich sind im Handel tatsächlich Guthefte verkauft worden.
Sehr schön.
Und entsprechend waren es wohl insgesamt um die 9.000.
Im Handel machst du wenig Kohle, oder, mit den Heften? Weil
im Handel machst du praktisch gar keine Kohle, aber gedruckt sind sie ja, von daher war ja die Grundüberlegung, die müssen in den Handel, damit die Leute überhaupt merken, das Heft gibt es noch. Aber aktuell mit, ich glaube jetzt über 4.000 Abonnenten sind es mehr Abonnenten als früher im alten Verlag.
Glückwunsch.
Und von daher, alles, was jetzt drüber im Handel noch ist, ist ja schon mal gut, um halt das noch ein bisschen bekannter zu machen, und dann muss man halt sehen. Also Jörg schien damit sehr zufrieden zu sein, weil er halt Angst hatte, dass er noch mehr Hefte wieder wegschmeißen muss.
Ja.
Und jetzt hat er wohl mal ein paar Tage damit verbracht, die Rückläufer alle durchzugehen und händisch auszusortieren, was noch wieder in den Versand kann, wenn jemand nachfragt. Also was halt noch wirklich sehr gut aussieht und was halt nicht mehr sehr gut aussieht.
Wo dann wie heißt es, das, der Kunstdruck, wo der Kunstdruck dann genau. Lädiert ist oder so halt, ne?
Ja.
Hm. Aber was macht der damit irgendwie, du kannst ja nicht, weiß nicht, fährst dann zum Recyclinghof mit einem LKW voller Zeitschriften, dann gucken die auch komisch wahrscheinlich, oder nicht?
Wahrscheinlich, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich meine, er hat gemeint, dass er natürlich einige behalten wird, um sie auf Messen oder sowas zu verteilen, dann andere, falls jemand noch Exemplare nachbestellt, aber ein Großteil muss er irgendwie weg.
Ja.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja. Ich muss hier schnell was loswerden, bevor mich das Bild in den Wahnsinn treibt. Mhm. Ich bin auf der Seite von Fusion Retro Books, das ist ein englischer Anbieter. Die haben jetzt ein neues Buch in der Mache über Rob Hubbard.
Habe ich gebackt vor vielen Jahren schon, Buch oder die Musik, ich weiß gar nicht. Eins von den Dingern
Master
von
dem Fusion Magic, Rob Hubbard. Also angeblich soll das jetzt dann kommen, wollen 40 Pfund für das Buch, 50 Pfund für ein signiertes Ding.
Oder war das
und,
all seine CDs oder all seine Musik? Aber ich habe bei den Fusion Burschen was, ich kriege seitdem auch immer deren Werbung. Aber erzähl, du wolltest das Buch dir kaufen?
Nee. Also ich verbinde mit der alten C64 Musik ja nicht so wirklich viel und nichts gegen Buch, aber Buch und Musik ist halt zwei Paar Stiefel. Ich fand es nur interessant und ich wollte es wenigstens mal loswerden, bevor ich den Tab hier zumache, aber die ganze Zeit scrollen hier die Bilder durch, das sind nur 5 oder 6, aber eins davon ist größer als die anderen, dann springt jedes Mal die Ansicht um. Das macht mich irre. Deshalb wollte ich das loswerden, um den Tab zu schließen. Also aktuell haben 190 Leute gebackt. 20 Tage kann man es noch machen. Wie gesagt, 40 Pfund für das Buch, 50 Pfund für die signierte Ausgabe. Und irgendeiner, der hier gerade mal eingeblendet wurde an Reviews, hat gesagt, ja, ich habe schon mal was bei denen bestellt. Es gab keinerlei Probleme mit Steuern in die EU. Was mich jetzt ein bisschen wundert, aber okay.
Gut, nicht unwichtig nach dem Brexit, dann da sowas auch hinzuweisen.
Ja, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es keine Probleme gab. Andererseits, unser britischer Händler ist ja auch mittlerweile in einem französischen Außenlager. Vielleicht machen die das ähnlich. Weiß auch nicht. Nun ja, gut, genau, das Buch.
Das Buch. Der Trend geht zum Zweitbuch.
Oh, ich sag dir.
Statistik. Ich muss dann mal kurz aufstehen. Ich habe mich heute Morgen in der CT eine Statistik gelesen zum Thema E-Books. Warte mal, die hole ich mal her. Die war spannend. Oh, die habe ich aber im anderen Raum verborgen. Einen Moment, kurze Rauchpause oder was. So. Da bin ich wieder, weil es ging da nicht nur um E-Books, sondern auch um das Leseverhalten von Menschen beziehungsweise das Nicht-Leseverhalten von Menschen. Das fand ich ziemlich spannend. Gucken, ob da der Buchexperte, ob der weiß, in welchem Land zum Beispiel werden die meisten oder wo ist die Schere zwischen gedruckten Büchern und E-Books am größten prozentual?
Also
einfach, sehr einfach.
Also ich hätte jetzt gesagt, in Japan gibt es mehr Papier gedrucktes noch.
Es gibt überall mehr Papier, das ist schon mal der Spoiler-Alarm. Ja. Aber in Deutschland gibt es tatsächlich die Leute, 58% kaufen ein gedrucktes Buch und 10,8% geschicktes Buch per Bits und Bytes. In China...
Also damit relativ wenig, verstehe ich das richtig?
Richtig, genau, 48% Differenz. In China ist die Differenz geringer. Da lesen 33% gedruckte und 26% digitale Bücher. USA ist 44, 23, also immer die größte Zahl ist gedruckt. England 48, 20. Japan ist 40, 18, trotz der kleinen Wohnungen. Südkorea ist 35, 17. Indien sogar 25,6% lesen nur digitale Bücher da.
Okay.
Wir haben 2024. Da sollen Marktforschern zufolge 1,03 Milliarden Menschen schon E-Books lesen. Und die Verkaufszahlen sind enorm rauf. Da sagen sie 2010 noch 1,9 Millionen und 2021, 11 Jahre später, 38 Millionen.
Ja.
Und dann kommen wir da bei der Geschichte an, dass ich dann in dem Buchladen keine Enid Blytons mehr finde. Aber es ist eine andere Geschichte. Und, Lesegeräte, E-Book, Reader, Smartphone, Tablet, PC. Da waren 14 noch Notebooks stark vertreten und Smartphones. Aber seit 17, also 16 schon, beginnt der Siegeszug des E-Book-Readers im Prinzip. Und der hat halt wirklich weit, weit alles davon hinter sich gelassen.
Also wenn ich ein digitales Buch lesen müsste oder wollte, dann würde ich das auch auf dem E-Book-Reader machen wollen.
Ja, ja. Eben besseres Display. Der Akku hält ewig und so.
Ja.
Mein Vater, der viele Generationen von Kindle mitgemacht hat, hat auch hier Kindle Paperwhite und so, preist immer über die Maßen.
Ja.
Jetzt aber spannende Frage. In Deutschland, wie viele Leute lesen ausschließlich gedruckte Bücher? Gesamt? Hatten wir, glaube ich, eben schon, die Zahlen stimmen nicht ganz dann überein. Eben waren es gewesen 48, 8.
Irgendwas mit 48 oder so.
Hier sind es jetzt gut, andere Umfrage, anderer Verband, hier sind es 44%. Wobei die Älteren 65 plus 54%, 50 bis 64, 44, 30 bis 49, 35 und 16 bis 29, 38%. Also lesen, das sind die, die gedruckte Bücher lesen ausschließlich.
Ja.
Dann aber hart, nein. Also erstmal weiß nicht, keine Angaben, Quatsch da. Manchmal lesen Sie Bücher digital oder print, weiß ich nicht. Idioten. Umfrage sofort beenden. Ich lese mehr gedruckte Bücher als E-Books. 11%. Wo dann aber vorher es hieß,
das
ich lese ausschließlich gedruckte Bücher, 44%.
Ja, eben. Aber okay.
Ich lese E-Books und gedruckte Bücher zu gleichen Teilen, 15%. Ich lese mehr E-Books als gedruckte Bücher, 8%. 11, 15, 26, 8, 34. Naja, aber hier der Kernpunkt. Nein, ich lese weder gedruckte Bücher noch E-Books.
Mhm.
Das sagen 18% aller Leute, die gefragt worden sind.
Ja.
27%, und da habe ich gestaunt, 27% davon sind 65 und älter, wo man gerade sagen würde, Mensch, da hätte ich doch so viel Zeit zum Bücher lesen, wenn ich mal irgendwie hier ein Zipperlein habe und mich hier was verrissen habe, dann setze ich mich hin, lese ein Buch oder so halt. Ne? Also, was machen die? Gucken die alle nur noch Fernsehen oder so in dem Alter? Oder
ist das weiß es auch nicht. Ich erinnere mich nur dran, dass ich vor Jahrzehnten, da war ich in der 10., 11., 12. Klasse, irgendwie sowas, waren wir halt im Sommer dann ständig im Schwimmbad, im Freibad.
Ja.
Und da war der 2 Jahre jüngere Sohn von einer Schulfreundin auch dabei. Also muss der 15 gewesen sein.
Mhm.
Und der hat halt stolz verkündet, der hätte noch nie ein Buch richtig gelesen. Er würde nicht lesen. Wenn überhaupt, würde er mal durch eine Motorradzeitschrift blättern. Und ich weiß noch, wie obskur ich das fand, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie jemand ernsthaft gar nicht lesen will. Aber mittlerweile musste ich lernen, das ist normaler, als ich so gedacht hätte. Und, also der hat das, er war kein Dummkopf oder so, das war halt einfach nicht sein Ding. Fertig. Das kann ich für mich persönlich nicht nachvollziehen.
Ja.
Aber dafür kann ich umgekehrt mit Motorrädern nichts anfangen. Von daher alles gut.
Er gehört damit aber zur kleinsten Gruppe, denn die weder Bücher im Druck- oder E-Book-Ausgabe lesen, von 16 bis 29, sind gerade mal 9%. Mhm. Das heißt, 81% davon, 91% lesen welche.
Ja.
Würde ich es andersrum so sagen, oder? 14% der 30- bis 49-Jährigen, 16% der 50- bis 64-Jährigen und dann eben diese wilden 27% der 65 plus, die keine Bücher lesen.
Ja, das ist schon heftig. Die lesen dafür Bild der Frau.
Aber dachte mir mal, das ist spannend. Das finde Jürgen interessant, so eine Umfrage.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin umgekehrt auch über was gestolpert, wo ich dachte, komm, das mit den Beatles-Songs war doch ganz nett. Versuchen wir was anderes. Aber auch wieder Thema Musik. Und zwar die Liste der meistverkauften Musikalben habe ich mir rausgesucht.
Hui.
Und das erste, das weißt du ja garantiert, den Platz Nummer 1. Aber bei Platz 2 war ich schon raus, hätte wäre ich was völlig anderes gekommen. Also wir reden jetzt von Pop, Rock, was auch immer.
Ich weiß
was
nicht,
war das Bestverkaufte?
Ist Thriller noch der Nummer 1-Hit gewesen?
Ja. Okay. 67 Millionen. Das
was
ist
ein großartiges Album, muss ich sagen, an der Stelle nochmal. Wer das nie gehört hat, wird das über Michael Jackson und Scheiß. Bitte noch heute nach dem Anhören des Podcasts oder währenddessen mal auf den Verkäufer eurer Wahl gehen und euch dann mal die CD oder LP holen. Gab es auch einen Jubiläumsdingsbums, 40 Jahre Thriller oder so. Also so großartig und vor allen Dingen auch wieder gemerkt, wo war ich denn? Ich war unterwegs im Café gesessen mit dem Tom. Wir schauten dem Schiff beim Ablocken zu. Da spielten sie auch irgendwie einen Track von dem Album. Das ist auch 40 Jahre später immer noch super fresh, wie man heute sagt. Also das klingt immer noch so, als wäre es gestern gemacht worden, weil hat der wirklich alles gemixt quasi. Crossover von Pop, dann Disco teilweise dabei, noch Bläser dabei und Percussion. Also wirklich ganz, ganz groß. Und Off the Wall im Doppelpack eigentlich. Off the Wall und Thriller, die beiden würde ich dann zugreifen. Zum Zugreifen raten. Und dann kam ja großes Augenrollen mit Bad. Kurzer Michael Jackson Einschub. Habe ich dann 87 nonstop hören müssen mit den Beastie Boys. Als wir nach Italien gefahren sind, Klassenfahrt, hatte einer einen tragbaren, so einen Ghetto Blaster mit CDs dabei und das wurde im Bus immer volle Pulle gespielt. Also das war dann nur die beiden Alben, Bad und Beastie Boys. Fight for your right to party. Ja, und gegen Ende auf der Rückfahrt waren die alle ermattet, habe ich dann das Ding genommen, wieder volle Pulle angestellt, da waren sie nicht erfreut, dass die Musik gespielt worden ist, aber war mir dann egal, sag ich, hier wieder auch Musik, mal die jetzt hören, möchte ich wieder Michael Jackson hören. Wir dachten erst, ganz zu Anfang dachten manche, es wäre eine Frau gewesen, dachten, Mensch, wer singt das hier und so, Bad, klingt wie eine Frau, und dann, ist Michael Jackson, okay. Also da waren vielen eben nicht bekannt, die waren dann, weiß nicht, 13 oder was. Ich weiß noch, aber wie die, so eine Schulfreundin, Simone, kaufte sich das Thriller-Album, damals noch im Gatefold, konntest du es aufklappen, da war dann halt Jackson mit der Raubkatze drin, innen drin und so und das. Sorry, langer Einschub.
Nee, alles gut,
immer noch auf Nummer 1, freut mich sehr.
Ja, Bad ist auch in der Top 20 drin, locker. Und auch Dangerous ist in der Top 20 drin. Also Michael Jackson, selbst die Alben, die man nicht mehr hören kann, haben sich blendend verkauft.
Dangerous fängt unrund an, aber hat dann auch was und wird immer besser. Also dem würde ich auch nicht ganz so zustimmen wollen, dass man nicht mehr hören kann.
Nee, es ist kein schlechtes Album, nur es hat im Verhältnis, ich meine, das Problem ist natürlich, weißt du bringst sowas wie Thriller raus, dann auch noch Bad, was ja auch nochmal, also ich meine, Bad hat 35 Millionen verkauft bis heute und war ja damals auch ein Riesending. Also diese Singles mit den, ähnlich wie bei Thriller, dann 10-minütigen Videos, die dann bei MTV rauf und runter liefen. Du bist nicht mehr drum rumgekommen und dann kommt halt ein neues Album, Dangerous, und das konnte er im Verhältnis nur auf die Schnauze fallen.
Er hat auch damals dann gesagt, er will ganz, ganz klar seinen Stil wechseln. Er hat alle geschasst. Er hat damals ja dann auch Quincy Jones geschasst, der ihn die ersten drei Alben produziert hatte und sagt, okay, Quincy, schön war die Zeit. Jetzt mache ich hier aber mal selber was ein bisschen mehr mit. Und es war ungewöhnlich, bin ich total bei dir. Aber wenn man dann ein bisschen mehr reinhört, dann merkt man selbst die Sachen, They Don't Care About Us und so, ist irgendwas, das ist für ein Quatsch, aber dann wird es doch besser irgendwie. Also von daher.
Ja, also da über dieses Lied lasse ich nichts kommen, das ist mein Lieblingsstück von ihm.
Okay, tatsächlich.
Da diskutiere ich nicht.
Tatsächlich.
Nein, das auf jeden Fall.
Lieblingsstück
von ihm. Großartig, wie sich das aufbaut und dann plötzlich die Gitarre reingrätscht. Super. Aber wir waren bei Platz 2. Was ist denn deiner Meinung nach das zweitbestverkaufte Album aller Zeiten? Also wie gesagt, Pop-Rock. Wir reden von jetzt Michael Jackson Thriller mit 67 Millionen. 50 Millionen hat Platz 2 verkauft.
Es muss ja was Globales sein. Die Beatles waren parallel nicht über so global. Ich würde irgendwie Madonna sagen.
Nee, Ich überlege, ich gucke gerade mal, ob ich Madonna hier irgendwo sehe. Madonna fängt auf 22 an.
Tatsächlich, okay. Dann lass mal nochmal nachdenken. Also, oder Scherzfrage, wieder Jackson mit
Nein, kein Jackson.
Okay.
Auch eine andere Musikrichtung.
Country nicht oder sowas, oder?
Nein, nein.
Andere Musik, aber du hast Pop, hast du gesagt, ne? Pop, sei es doch.
Also Michael Jackson würde ich jetzt als Pop bezeichnen und das hier ist eine andere Geschichte. Eine andere Musikrichtung.
Kommt jetzt so Rockzeugs irgendwie wahrscheinlich dann
zum
Forschen halt. Metallica oder sowas?
Nee, eine Band, die ihren Sänger gewechselt haben.
Gab es ja auch etliche von. Ich meine, Joy Division hat sich umgebracht oder so. Dann hast du den einen gehabt, der hat sich auch. War das AC/DC oder wo ist der Sänger? Ich auch mal nicht gestorben oder so.
Der ist erstickt, ja, genau, in seinem Erbrochenen. Genau, die sind's.
Tatsächlich.
Ja. AC/DC. Und dann eben mit Back in Black, also dem Album, das danach dann rauskam.
Großartig. Back in Black, Schreierei da, ganz klar.
Niemals. Also, ich habe diese Liste aufgerufen und halt auch gedacht, werden halt die üblichen Verdächtigen kommen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass Back in Black so hammermäßig verkauft hat.
Ich auch nicht. Da hätte ich eher unsere, ich habe den Link wieder hier, Jürgen, ich kann ehrlich
mal gucken. Die kommen weiter unten, die
ich
kommen
kann viel weiter mal unten. Gucken hier, warte mal. wo ist er? Ich bin noch mal mit dem Heim-PC wieder hier, komm her, gibt's die Box noch? Oh, we can't find the page you're looking for. Ich glaube, nach vier Jahren haben sie es dann endlich mal eingestellt, das Ding, warte mal. Musik, Boxsets, muss ich mal händisch hingehen.
Deshalb sind sie nur auf Platz 34, weil du das nie gekauft hast.
Jürgen, wir hätten dann kaufen sollen. Locked and Loaded hätten wir kaufen sollen. Inzwischen gibt es noch die Super Deluxe-Ausgabe für Fuffi. Haben sie auch schon die Hälfte runtergesetzt. für den Fuffi kann man bald zugreifen schon, aber die sind nur CDs für den Fuffi. 4 CDs mit 73 Tracks, 49 davon unreleased, 96 Seiten Hardcover-Buch, ein Blu-ray-Audio-Disc. Und wir werden nie die Ringe tragen können, Jürgen, zusammen beim Live-Podcast. So ein Ärger. Was war's? 400 waren es gewesen, ne? Immer.
Ja.
Ich guck gerade mal eben. Aber Nummer 3. Komm, machen wir mal weiter hier. Während ich hier
Nummer 3. Pink Floyd. Dark Side of the Moon ist das.
Ja.
Und das vierte ist ein Soundtrack. Welchen Soundtrack könntest du dir vorstellen?
Boah, warte mal, das muss irgendwas sein, so Disney-mäßig mit Gesang oder so vielleicht?
Disney ist es nicht, aber Gesang, ein Lied hat das ganze Ding dann so hochgetrieben, dass es sich 45 Millionen Mal verkauft hat.
Somewhere Over the Rainbow?
Original von Dolly Parton.
Ich bin raus, tut mir leid.
The Bodyguard. Whitney Houston, I Will Always Love You.
Das ist Nummer 5, der 5 Best.
Das ist Wahnsinn. Nummer 4. Also Michael Jackson, AC/DC, Pink Floyd und dann der Bodyguard-Soundtrack. Platz 5 ist mein
Album. Warte mal, stopp. Wir sind aber bei Nummer 2 war Back in Black, hast du gesagt gerade.
Back in Black und dann Pink Floyd, Dark Side of the Moon, das habe ich dir quasi geschenkt. Das war Platz 3.
Ah, okay, alles klar. Hm. Ja, dann machen wir weiter.
Platz 5 ist mein persönliches, also nicht unbedingt Lieblingsalbum, aber ich habe mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es darum ging, was ist so das rundeste Album. Und das habe ich damals für mich rausgesucht.
Das rundeste Album.
1977 erschienen. Also wo ich sage, da ist kein Lied, das ich überspringen würde. Es gibt praktisch kein Beatles-Album, wo ich dann sagen würde, okay, das Lied kann man dann doch mal überspringen.
Maxwell's also, Golden Hammer sagt Hallo.
Zum Beispiel. Oder dann, was weiß ich, Number 9, Revolution Number 9.
Ah, gut, sehr gut.
Also, und von daher, also 1977, es gilt immer wieder mal als die Geburt des Hard Rock. Da hat Jim Steinman Bat Out of Hell produziert mit Meatloaf. Das hat sich 43 Millionen Mal verkauft, nicht schlecht. Und dann kommt ein Greatest Hits Album von den Eagles.
Greatest Hits ist abgefahren, okay.
Their Greatest Hits 71 bis 75. Hammer.
Weil die macht sich Greatest Hits oder Best Of gemacht.
Ich weiß gar nicht, aber lass mich mal gucken, was da drauf ist. Wahrscheinlich Desperado. Mal gucken. Take It Easy, okay. Witchy Women, Lion Eyes, Already Gone, Desperado, One of These Nights, Tequila Sunrise, Take It to the Limit, Peaceful, Easy Living und Best of My Love. Okay. Wahnsinn, dass man nach 4 Jahren schon sowas rausbringt. Das nächste ist wieder ein Soundtrack, aber so der Disco-Soundtrack.
Ein Saturday Night Fever natürlich. Das muss Saturday Night Fever sein. Das wird auch wirklich
40 Millionen. Ebenfalls 40 Millionen haben dann Fleetwood Mac mit Rumors.
40 Millionen.
Ja.
Da muss doch irgendwann Brothers in Arms kommen, oder nicht?
Warte mal. Ich sortiere hier mal nach Alphabet. Das waren dann ja die Dire Straits.
Weil das Ding wurde auch gepusht noch und nöcher. Und nochmal aus CD-Version raus und so.
Die sind auf Platz 31 mit 30 Millionen.
Immerhin. Die habe ich nicht verkauft.
Michael Jackson ist übrigens insgesamt 5-mal drin.
Mhm, sehr gut.
Also Off the Wall 20 Millionen als schlechtestes.
Mhm.
Dann History, dieses komische Doppelalbum da.
Auch nicht schlecht. Man denkt, das wäre übel, aber auch sehr gut eigentlich.
Nö, es waren tolle Sachen drauf. Ich habe halt nur diese Mischung mit dem einen Best-of-Album und dann halt neuen Sachen.
Mhm.
Fand ich immer ein bisschen obskur, aber waren gute Sachen dabei. 22 Millionen.
Und bedenke mal, dass
They Don't Care About Us da drauf war.
Wann das rauskam, ja auch bitte mal beachten. Wann kam das Doppelalbum raus?
95, ja.
Guck mal, da waren aber die Fans, die ihn vielleicht in den 80ern hätten hören können, noch gar nicht geboren. Beziehungsweise er musste jetzt sagen, okay, Freunde, mich gibt's schon länger, wenn ihr jetzt gerade 15 Jahre alt seid. Eure Eltern haben die erste Scheibe gehört, die bei meinem Doppelalbum dabei ist.
Ja. Und hier ist They Don't Care About Us drauf.
Okay.
Und auch der unsägliche Earth-Song, den ertrage ich echt nicht.
Echt? Warum?
Der ist bestimmt toll produziert, aber der geht mir so auf den Keks. Ich kann es dir nicht erklären, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der damals dann halt rauf und runter lief. So dieses, ach, hör mal, hier macht er sich Gedanken über die Welt und bla. Und ich, ja, tut er, aber naja. Egal. Metallica ist übrigens auch nur einmal drauf, auf Platz 24 mit diesem schwarzen Album.
Also okay.
Metallica von 91.
Was ist denn jetzt gewesen hier mit Nummer 9? Number 9.
Number 9 ist auch ein sehr aktuelles Ding im Verhältnis von 1997. Shania Twain. Come on over. Keine Ahnung, was da drauf ist. Kaching vielleicht oder wie auch immer das hieß. Und Platz 10 ist ein Soundtrack, den ich sehr gerne gehört habe. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass er sich so gut verkauft hat. Der Grease-Soundtrack.
Mm.
Dann Led Zeppelin 4 ist auf Platz 11. Dann kommt schon Eminem mit The Eminem Show. Der kommt auf Platz 14 auch gleich nochmal. Alanis Morissette. Also mein Highlight war, dass tatsächlich ein Elvis-Album dazwischen war. Warte mal, das kommt relativ weit unten. Und zwar das Weihnachtsalbum. Genau,
aha.
Elvis Christmas Album von 1957. Hat sich 20 Millionen Mal verkauft.
Erstaunlich aber, da ist kein einziges Mal ein Beatles-Album auf den ersten 10 drauf.
Auf den ersten 10 nicht, die kommen noch. Warte mal, das sind aber auch... Die sind nur zweimal, glaube ich, vertreten gewesen. Wo habe ich sie denn jetzt gerade gesehen? Ach, die laufen unter The Beatles. Moment. Da sind dreimal drin. Also, auf Platz 19 Sgt. Peppers.
Mhm.
32 Millionen.
Overrated. Auf Platz, sehr overrated.
Ja, muss ich leider zugeben. Auf Platz 25 ist dann das One-Album.
Puh, auch ein Best-of, ja, okay.
Ja, aber ich meine, immerhin ja mit... Also neu gemischt, ein richtiges, oder warte mal, nee, One, doch ja, stimmt, One war tatsächlich ein richtiges Best-of-Album, ja.
Für die Schon-Vegas halt, aber, oder was?
Oder war das, warte mal, ich muss gerade nochmal gucken, nicht, dass ich das durcheinander schmeiße, war das nicht das Ding für den, um nochmal den Zirkelschluss zu machen, Cirque du Soleil? Oder war das, nee, das war was anderes, wie heißt das denn, was ich jetzt gerade meine? Love hieß das, ja. Was ich meine.
Richtig.
Haben sie dann neu abgemischt. So.
Mhm. Mit 3D und so weiter, Atmos und
genau. Genau. Und auf Platz 26 sind die Beatles nochmal mit Abbey Road.
Mhm.
Das war's. Mehr und es sind bis Platz 96 gehen die Plätze hier und da sind die Beatles nicht mehr drin.
Hui. Also auch nicht die besten Alben der Beatles.
Auch nicht die besten Alben der Beatles.
Nein. Rubber Soul und Revolver.
Aber auch Queen ist nur einmal drin mit Greatest Hits. Also man kann ja halt nur Greatest Hits Alben sagen,
Nische
was man
gewesen wahrscheinlich,
verkaufen,
oder nicht? War dann doch irgendwie,
Entschuldige?
War dann vielleicht doch eher nischig gewesen, die ganze Sache, oder?
Weiß naja, man so. Möglich. Ja. Und sonst hier, Phil Collins ist einmal drin. Oh, Oasis auch.
Mhm.
Mit What's the Story Morning Glory.
Mhm.
Auch Nirvana haben es einmal geschafft. Also alles in allem. Hootie and the Blowfish sind auf Platz 65, wenn man die noch kennt. Die Fugees einmal. Also ja, Whitney Houston immerhin. Bodyguard plus dann noch zwei Alben von ihr. Und der Dirty Dancing Soundtrack ist auf Platz 20.
Mhm.
Und dann auch noch TLC, die man wahrscheinlich heute nicht mehr kennt, oder?
Chasing Waterfalls und so. Lisa Left Eye Lopez. Trivers Trini.
Du weißt.
Lisa Left Eye Lopez. Und wie ist die Ziel nochmal? Charlie, nicht Charlie. Chewy,
Tayoni gibt es hier noch. T-Boss Watkins.
Lisa
Left Eye Lopez.
Genau, T-Boss
und Crystal Jones.
Das war sie. Und Lisa Left Eye Lopez ist ja tot. Die ist nämlich beim Auto, sind irgendwie mit dem Tourbus gefahren. Kennst du die Story oder nicht? Die Lisa Left Eye Lopez heißt ja Left Eye, weil die nur ein Auge gehabt hat. Ich weiß nicht, ob die gefahren ist, oder irgendwie vom Baum gefahren ist oder ob sie nicht angeschnallt war und dann rausgeflogen ist. Irgendwie sowas war da gewesen. Warte mal. Die ist beim Autounfall jedenfalls. Lisa Left Eye Lopez Death. Lisa Left Eye Lopez. Mit 30, genau. Da ist sie in einem Bus gefahren und ja, klickweise, seitenweise Zeugs hier. So, die ist aber gefahren, richtig. Sie hat ein SUV zu einem Videoshoot gefahren mit 10 Leuten an Bord. Da ist sie dann mit Hochgeschwindigkeit den Truck überholt. Und ist bei dem Überholen ins Schleudern gekommen, war nicht angeschnallt und ist rausgeflogen. Und richtig, so war das gewesen. Und die Kameras sind die ganze Zeit, rollten die ganze Zeit, die Kameras waren die ganze Zeit dabei, weil sie fürs Video gedreht haben schon. Und zufällig dann ihr Tod auf Video aufgenommen worden.
Okay, wow.
So, also sie ist gefahren, hat eben nur ein Auge gehabt, ist dann wahrscheinlich durch Abschätzung der Dreidimensionalität irgendwie nicht ganz zurande gekommen. Kiste ins Schleudern überschlagen, sie ist rausgeflogen. Also Kinder, immer anschnallen im Auto und dann überholen, wenn man alles einsehen kann. Vor allen Dingen, wenn man nur ein Auge hat.
Ja.
Lisa Left Eye Lopez, genau.
Okay. Vielleicht lenke ich von hier aus mal kurz noch auf andere Musik. Und zwar nochmal auf Deutschland sucht den Superstar, auch wenn ich das wahrscheinlich bereuen werde.
Oh, gibt es was Neues? Weil ich weiß nicht, irgendwie hatte ich ja alles
so. Nein, es gibt nichts Neues, aber Drapondur hat mir mal geschrieben,
aha,
weil ich ihm geschrieben hatte und er hat gemeint, er hätte in irgendeiner älteren Folge mal gehört, dass wir uns über Daniel Kübelböck unterhalten haben. Ich weiß
oder mal nicht, im Comments-Bereich mal, so im Comments-Bereich mal schreiben und nicht hier so heimlich hören und dann.
Ich sag dir das jetzt trotzdem. Und zwar sagt er, dass es die Theorie gibt, dass Kübelböck nur deshalb nicht ins Finale gekommen sei, weil er an dem Wochenende Karneval war. Weil viele, die für Kübelböck angerufen hätten, so Rheinländer waren. Und an dem Wochenende im Karneval waren. Er untermauert das insofern, dass seine Frau auch sonst immer für Kübelböck angerufen hat, aber das an dem Samstag halt nicht ging, weil sie alle unterwegs waren und Handys damals halt noch nicht so verbreitet waren.
Aha.
Und sie sei nicht die Einzige gewesen. Praktisch alle in ihrem Umfeld hätten für Kübelböck angerufen. Ging halt nicht. Finale oder halt Halbfinale. Zack, war er draußen. Ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht.
Ja.
Und Kübelböck hatte 27,5% bekommen und Schoppmann 32%. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Rheinländer für ihn angerufen haben, aber es ist tatsächlich knapper, als ich so gedacht hätte. Kann man jetzt darüber diskutieren, über die These? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal Kübelböck Karneval und was weiß ich was eingegeben. Im Netz jetzt nichts darüber gefunden.
Ja.
Aber Gott, theoretisch möglich, klar. Finde ich eine gute und interessante These. dass der Rheinländer an sich für Kübelböck angerufen hat. Ich habe hier auch nochmal stehen, dass er im Halbfinale Born to be Wild gesungen hat. Das finde ich spannend. Das muss ich mir mal raussuchen. Und Roy Orbison, Pretty Woman, das kann ich mir hervorragend vorstellen bei ihm. Und Juliet hat gesungen My Heart Will Go On und License to Kill. Mhm. Während Alexander Klavs mit R. Kelly I Believe I Can Fly. Das, ja. Und von Joe Cocker You Can Leave Your Head On gesungen hat.
Gut, dass ich damals noch nicht Dinges geschaut habe. DSDS, wie man sagt heutzutage. Aber nee, gut, dass ich damals noch nicht gesehen habe.
Ich habe vor allem den Titelsong, den Gewinnersong völlig vergessen. Die haben damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ja alle dann das gleiche Lied gesungen, das Bohlen geschrieben hat. Also alle, die beiden im Finale. Und das war Take Me Tonight und ich habe das direkt wieder im Ohr und das ist so schrecklich. Das ist so eine miese Bohlenballade, so grauenhaft, aber okay.
Aber du hast sie im Ohr, ne? Also sofort, zack, bumm. Ja. Nimm ich heute Nacht halt, ne? Also.
Genau. Mann.
Nimm ich heute Nacht.
Jo.
Ich und debattiere
im Kleiner.
Ja. Go ahead.
Wenn du debattieren möchtest, gerne.
Nein. Sag weiter. Du wolltest noch was zu sagen.
Ja, ich hätte sonst noch kurz zum Thema Musik angemerkt, dass ich gestern beim Weg zum Zirkus Roncalli im Radio zufälligerweise irgendein älteres Stück von Sophie B. Hawkins gehört habe und gedacht habe, was macht die eigentlich? Und siehe an, Sophie B. Hawkins hat letztes Jahr nach 10 Jahren Pause mal wieder ein neues Album rausgebracht. Das habe ich mir gestern mit Genuss angehört. Ich meine, es ist nichts, wo du sagst, oh mein Gott, das wird die Welt verändern. Das klingt eigentlich auch so, als hätte es vor 10 Jahren schon direkt rauskommen können. Heißt Free Myself, kann man wunderbar anhören. Ihre Stimme ist noch genauso, wie ich sie halt vor, oh Gott, 30 Jahren kennengelernt habe. Mit Tongues and Tales und Waylord, den beiden Alben, die ich rauf und runter gehört habe. Also kann man immer noch hervorragend hören. Genau.
Sophie B. Hawkins.
Yes.
Aber was hat die Auswahl? Ich kannte die halt nur als One-Hit-Wonder irgendwie. Damn, I wish I was your lover, oder was?
Damn,
oder
I wish I was your lover. Mhm. Auf demselben Album war noch, warte mal, California, Here I Come.
Sag mir gar nichts, das okay.
Also weiß ich nicht, ob es überhaupt ob es als Single rauskam, aber das habe ich halt wahnsinnig gerne gehört. Und bei Wailer, also dem zweiten Album, war die Single, glaube ich, Right Beside You. Und da war noch ein Stück drauf, As I Lay Me Down. Das habe ich auch
doch, ganz, ganz schwach. Letzteres, das sagt mir ja schon mal was.
Einem der beiden Alben, ich bilde mir eines auf Tongues and Tales, war eine Coverversion von einem Dylan-Song, I Want You. Das war auch super.
Der war also übrigens nicht auf der Liste dabei, oder? Auf der Liste der besten.
Jetzt, wo du es sagst, ich glaube
Lotto-Millionäre.
Ich muss mal gucken. Wieder unter Bob. Unter Bob kommt nur Bob Marley mit Legend. Das ist, glaube ich, auch so ein Greatest-Hits-Album, ne? Unter Dylan. Nein, der hat es nicht geschafft. Hätte mich ehrlich gesagt bei seinen Alben auch gewundert.
Gut. Wahrscheinlich so der.
Also ich meine, wahnsinnig einflussreich und über die Dauer verkaufen sie sich bestimmt alle ganz gut, aber das ist niemals so ein Bestseller. Ja.
War denn Violator drauf von Depeche Mode?
Depeche Mode hat es auch nicht geschafft, nein. Billy Ray Cyrus ist drauf.
Don't Break My Heart, My Achy Breaky Heart oder was?
Ich weiß nicht, das Album ist Some Gave All. Ist das Debütalbum, da ist garantiert Achy Breaky Heart drauf, oder? Wow. Ja, natürlich.
Ja. Das wäre doch originell, wenn man Miley Cyrus ein Remake singen würde von dem Song irgendwie halt. Ne? Das wäre doch mal ein Spaß.
Ich glaube, die bringt wahnsinnig viele Coversachen auf. Vielleicht hat sie das auch schon gemacht. Warte mal, Miley Cyrus.
Die ist übrigens entweder, jetzt kommt böser Kommentar, alt oder verlebt geworden. Ich habe neulich mal gesehen, bei irgendwas hat sie gesprochen oder irgendwas, ich weiß nicht, angesagten Song oder so. Da wirkte die, als wenn die schon 40, 50 wäre. Gut, die mag älter, als es früher war, aber da sah sie wirklich schon aus, als hätte sie irgendwie ein paar Messer ans Gesicht gelassen und so. Und irgendwie, ja, Aber gut, wir werden alle nicht jünger. Ich lasse noch keine Messer an mein Gesicht. Aber die wirkte irgendwie doch mittel aus älter und verlebt oder keine Ahnung was. Schwer zu beschreiben. Okay. Raue Stimme vom Party machen oder so.
Also sie hat es wohl zusammen mit ihrem Vater mal live gespielt, aber sonst gibt's das nicht. Mittendrin, als du was erzählt hast, fiel mir noch was anderes ein, was habe ich wieder vergessen? Also irgendwas, was auf deiner Erzählung beruht hat, aber ist auch wurscht.
Echo Breaky Heart, Musik, Bob Dylan.
Nee, ich krieg's nicht mehr hin, aber es ist auch
egal. Wie kam es auf Bob Dylan, ist die Frage. Wie kam es auf Bob Dylan? Was ist da unser...
Du wolltest wissen, warum Bob Dylan, weil ich gesagt habe, Sophie B. Hawkins hat I Want You als Coverversion irgendwo drauf. Es gab ja auch damals für das Billy Joel Greatest Hits 3 Album hat er eine Single rausgebracht. Neu geschriebenes Lied von Bob Dylan und das hat erst er rausgebracht und ich glaube eine Woche später hat dann Bob Dylan seine Version rausgebracht. To Make You Feel My Love.
Das ist von Bob Dylan ursprünglich, To Make You Feel My Love?
Das ist von Bob Dylan, ja. Er hat es geschrieben, aber zuerst rausgekommen ist es von Billy Joel.
Sicher? Bob Dylan hat das geschrieben? Wir reden von
Nein, to make you feel my love.
Ja. Bob Dylan, das ist ja abgefahren.
Soll ich nachgucken?
Nein, ich glaube dir das. Ich find's abgefahren, das ist alles.
Ich gucke jetzt hier nochmal, nicht, dass ich mich jetzt fühle. Make you feel my love. Warte mal, Adele hat es auch aufgenommen? Oder gibt es da mehrere? Warte mal, Bob Dylan. Ja, Make You Feel My Love hat er auf meinem persönlichen Lieblingsalbum Time Out of Mind drauf gehabt. Und das ist am 30. September 97 erschienen und ebenfalls 97 nahm Billy Joel eine Coverversion auf. Greatest Hits Volume 3 ist noch vor Dylans Time Out of Mind veröffentlicht worden, einen Monat vorher sogar. Ja. Garth Brooks und Adele haben es dann später noch aufgezogen. Ja. Okay, von Adele kenne ich es tatsächlich nicht, aber ja. Von Garth Brooks auch nicht. Sean Colvin, Luca Blum. Anscheinend wird das ziemlich oft gecovert. Das war mir nicht klar.
Das ist auch so ein DSDS-Ding, das spielt wirklich. Ja, Ronan Keating hätte ich auch sofort 100% gesagt. Ja, klar. Aber dass das von Bob Dylan ist, hat mich wirklich sehr erstaunt.
Es gibt eine Version von Jeremy Irons.
Aha.
Auf dem Album Unexpected Dreams. Was ist das denn?
Hin, Jürgen.
Da singen Scarlett Johansson, Ewan McGregor, Jennifer Garner. Okay. Songs from the Star. Keine Ahnung was. Tracklisting. Scarlett Johansson singt Summertime. Okay. Das sagt mir alles überhaupt nichts. Muss ich mal gucken, ob ich dieses Album irgendwo finde zum Anhören. Sehr obskur. Sagt dir Nia Vardalos irgendwas?
Schauspielerin. Okay, my Greek Fat Wedding hat die gespielt, glaube ich.
Ah, okay. Die sind Golden Slumpers, um nochmal auf die Beatles zurückzukommen.
Ja. Ja, abgefahren.
Schon wieder was gelernt. Ich sehe gerade noch, die Spice Girls sind übrigens auch in der Top-Liste vertreten mit ihrem, ich vermute, Debütalbum Spice.
Gut, die waren auch so ein globaler Hit. Aber ich hätte persönlich wirklich mal Madonna höher gehört. Wenn Back in Black auf Nummer 2 ist oder der Bodyguard Soundtrack, dann hätte ich wirklich gedacht, Like a Virgin wäre irgendwie auch eingeschlagen in die Top 10.
Nee, Like a Virgin ist auf Platz 66 mit 21 Millionen. Aber die ist relativ oft vertreten, also eben diese Immaculate Collection, True Blue ist auf Platz 48, Like a Virgin auf 66 und dann noch Ray of Light auf 91.
Die war gar nicht schlecht, die Scheibe.
Weiß ich nicht, war nicht so meine Baustelle.
Gut, auch das da wieder so mal ganz
Disco-Geschichte, oder?
Ja, nee. Eher so Elektronika reingemixt, die ganze Sache. Also Disco im Sinne von, das kann man in der Disco spielen, klar. Kann man alles von ihr spielen auch, aber nicht das Disco im Sinne von 70er Jahre Disco-Musik halt. Sowas war es nicht. Das war eher wirklich so sehr elektronisch durchproduziert, die ganze Geschichte.
Da war aber nicht Music drauf, oder? Music war wahrscheinlich wieder ein eigenes Album.
Ich glaube, das war ein eigenes Album. Music. Dieses Cowboy-Ding auch dann da.
Ja, genau. Ich guck gerade, nee, war nicht drin. Frozen, okay.
Mhm.
Ach, das war, da war Frozen drauf, ah.
Mhm.
Es gab einen japanischen Bonus-Track namens Has to Be. Gut, ja. Dann schließe ich jetzt mal den Deutschland sucht den Superstar-Reiter hier und den Sophie B. Hawkins-Reiter. Das musste alles nur raus.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Genau. Dann bleibt eigentlich bei mir nur noch ein Reiter offen, nämlich A Haunting in Venice. Aber
ich habe noch Spielereiter habe ich noch hier. Also Reiter nicht, aber ich habe mir meine Notizen hier.
Weil ich habe noch einen dazwischen, den kann ich noch loswerden, bevor du dann zu Spielen überleitest. Die Return hat ein Sonderheft.
Okay.
Die Konkurrenz von Retro Gamer. Die Return hat, also da sind zwei deiner Kollegen her, der Hardy Hessdorf und den anderen habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Die haben ein Sonderheft okay. rausgebracht über die besten Point-and-Click-Adventures. Und das war wohl ungefähr 2 Jahre oder so in der Mache.
Ui.
Das sind über 150 Seiten und liegt jetzt hier neben mir und es ist echt, echt schön geworden.
Ach, sehr schön.
Aber vermutlich jeder, der diesen Podcast hier hört, hat schon davon gehört, weil Hardy echt auf allen Kanälen wie blöde dafür trommelt. Mhm. Was verständlich ist, weil er garantiert stolz auf das Ding ist.
Mhm.
Und ja. Das Problem an der Geschichte ist, du kannst dieses Heft halt nur online bestellen, weil die Return auch nicht mehr am Kiosk verkauft wird. Und nur noch über Abos läuft. Aber lohnt sich. Also es steht nichts drin, wenig drin, was ich nicht schon vorher gewusst hätte.
Ja.
Aber man liest einfach so schön durch. Es ist ein schönes Interview mit Bob Bates noch drin über 6 Seiten.
Mhm.
Warum ist Bob Bates drin? Bei einem Point-and-Click-Adventures-Sonderheft, weil sie Eric the Unready jetzt einfach mal da reingemacht haben.
Boah, also meiner Meinung nach kein Point-and-Click-Adventure
ist, aber halt, okay. Ja. Und sie sagen dann auch noch, eins seiner größten anderen Spiele wäre Shannara. Da hat er aber eigentlich nichts damit zu tun. Aber das sind die einzigen Fehlerchen, die mir aufgefallen sind. Und ansonsten macht's echt Spaß. Und es ist dankenswerterweise mal eins, wo sich Sierra und LucasArts ungefähr die Waage halten. Also keins, wo halt jedes einzelne LucasArts-Adventure in den Himmel gelobt wird und sonst nix. Und hier tauchen halt auch die anderen Spiele mal auf.
Hm.
Genau. Auch das kann ich schließen.
Und empfehlen.
Auf jeden Fall. Also mir macht's Spaß, da drin zu blättern.
Ich konnte hier in meiner Abwesenheit in Deutschland nicht so viel bestellen. In mein externes Bundesladenlager hier in San Francisco. Hatte immer noch die restlichen 5 Omnibi von James Bond, diesen Tageszeitungs-Cartoons, die vor den Filmen noch rauskamen, im Einkaufswagen gehabt. Und dann auf einmal war Nummer 2 nur noch ein-, zweimal zu haben für einen doppelten Preis. Für einen 40er sage ich es mir ein bisschen zu böse. 3 bis 6 kamen dann an. Es gibt 2 gar nicht mehr, einen Jammer wieder. Also jetzt hast du dann irgendwie 1, 3 bis 6 und ja, gut, die war noch von 2011, darf man nicht vergessen. Also 13 Jahre her. Ende vom Lied ist halt, liebe Kinder, wenn ihr Bücher gut findet oder irgendwelche Items wie das Locked and Loaded Ding für $400 mit den Ringen, das mir keiner schenken wollte, dass Jürgen und ich jetzt niemals tragen werden können, daraufhin dann bitte zugreifen, bevor es ein anderer tut. Ja, nee, aber ich glaube, es ist raus, gibt's nicht mehr. Ich gucke auch gerade mal beim großen A nach. James Bond Omnibus 002. No featured offers available. Ein new offer is available. Oh, was ist da los?
Oha. Jetzt.
Ja, other new paperback, ja. Neu. Ja, für einen 40er. Das war der gleiche, der schon mal vorher für 39 drin war. Von Fast Cat Books. 77% positive Bewertungen. Was soll man da tun, Jürgen? Fast Cat Books.
Klingt jetzt nicht so brüllermäßig.
Nee.
77% ist jetzt nicht mal annähernd an 90 dran. Ich weiß nicht.
Drum.
Ich würde es eher, also ich würde es vermutlich eher lassen.
Und dann fehlt dir mal die eine Ausgabe mittendrin halt. Ne?
Genau das, ja. Das ist halt wieder der Nachteil. Billiger wird sie vermutlich nicht werden.
Hm.
Für wie viel wollen die jetzt nochmal loswerden?
Normal waren die so 15 oder sowas, halt 15 bis 20, je nachdem. Hm. Und jetzt will der halt 40 haben.
Ja. Hm. Das ist schon herbe.
Hm. Hier schreibt eine Book Never Arrives. Ein anderer schreibt irgendwie, ich habe das Buch bekommen, ich habe nicht American Indians in the Pacific bekommen, stattdessen Contiki. Auch natürlich. Ich habe das wurde als neu geordert, aber ist nicht annähernd neu. Sticker drauf, Sachen reingeschrieben, verknittert und so. Und
nee, es klingt jetzt nicht so gut. Ich würde es lassen.
Wenn du den siehst, kannst du den sehen bei euch noch irgendwie im Laden, bestellbar oder so in deiner großen Weisheit? Oder weil der Haken ist ja auch, die Dinger kommen immer wieder neu raus alle paar Jahre, aber dann hast du wieder den Batman-Buchrücken-Effekt halt. Dann hast du halt fünf mit dem alten Dings in einem vorher.
Ich guck mal, aber auf unserer Seite wird er bestimmt nicht drauf sein. Ich habe mir den ersten ja selber dann antiquarisch irgendwo herbestellt.
Hm.
Wie hieß das Ding nochmal? Die was?
Strips? Einfach nur nee. James Bond Omnibus.
Oh, einfach nur Omnibus, okay.
Hm.
Let's have a look. Volume 654. Ne, der zweite ist gar nicht drin.
Hm. Ein Jammer.
Yes, it is.
Aber ich konnte das Ding eben nicht ordern, weil ich war halt nicht
vor Ort.
Platz, nicht vor Ort. Und ich wollte eben den Nachbarn nicht noch mehr Sachen aufbürden, als sie ohnehin schon machen mussten.
Hm.
Es gab ein Diablo-Sammelbuch. Achtung, Tobi, aufgemerkt. Aber da fand ich den Preis ein bisschen absurd. Ja, Diablo. Und zwar, es gab jetzt zu den ganzen Spielen, ich glaube, jeweils ein Buch und die haben ein bisschen mehr die Story drumherum erklärt und so. Da gab es dann das Book of Cain für den ersten, das Book of Tyrael, Book of Adria, Teil 3 und dann Book of Lorath, den vierten. Und die Einzelbücher sind wohl in einem Buch namens Diablo Horadric Vault The Complete Collection zusammengefasst worden. Da haben die auch keine Angst zu sagen, ach, für vier Bücher hätten wir gerne mal ein Hunderter, wo ich sage, liebe Leute, allen Dachschaden. Wirklich, wirklich. Und das Ding ist deswegen auch schon abgestürzt. Nach 514 Tagen raus kamst du von Hunderter für ein paar Monate und jetzt kostet das Ding immer noch 72 und da sage ich mir, nee, also das ist mir ein 50er wert und das war es dann gewesen. Also ab und zu gucke ich mal drauf, aber nee, da warst du generell Diablo Bestiarium, dann gibt es die Art of Diablo, dann gibt es Diablo das Tarot-Deck und die einzelnen Bücher kosten eben halt 16, dann hast du ja 22, also da bist du in der Summe vielleicht bei 70, 80 und dann wollen sie 100 für haben, wo ich dann sage, nee, Leute, also ich mache euch da nicht mehr. Und es sind ja vor allen Dingen nicht jetzt die Bücher, wie soll ich es ausdrücken, die sind jetzt nicht irgendwie in edelstem Goldschnitt oder so, sondern ich schicke dir mal wieder per Geheimchat ein Bild. Mhm. Die sehen dann so aus. Wenn sie zerballert worden sind, natürlich noch wohlgemerkt.
Ui, okay. Boah, mhm. Boah, das tut weh, den Riss da zu sehen. Aber so halt finde ich die Bücher schon ganz nett. Also vom Aussehen her.
Hm. Wahrscheinlich irgendwie Schmuckdruck, keine, wie heißt es bei euch so schön, keine
Farbschnitt.
Richtig.
Ja.
Und er hat im Hintergrund der Kerl auch irgendwie Diablo laufen, herrlich mit Charakter. Aber dann die Switch drunter, ich wusste gar nicht, dass Diablo auch auf Switch läuft.
Ja. Er hat nur einen von 12 Slots bisher genutzt.
Mhm. Dann kann es nicht Tobi sein.
Ne.
Grüße gehen raus. Nee, da bin ich ein bisschen weg von gerade von Diablo. Ich bin zu sehr in dem Mensch eigentlich am Ende des Tages, sind es alles nur Wegwerfcharaktere. Du spielst die eine Season, ist ja auch schön und gut, sammelst Sachen, machst dies und jenes, dann hast du halt deinen Charakter aufgelevelt. So, jetzt kommt die neue Season. Ja, dumm gelaufen. Jetzt landet der eben halt im Eternal-Server und die ganzen coolen Kids sind alle auf dem Season-Server. Und ja, insofern weiß ich nicht, ist das für mich zu sehr Hamsterrad so ein bisschen.
Ja, kann ich verstehen. Also ich sowieso.
Plus, sie haben ja auch nochmal, wenn man sich überlegt, ah, jetzt haben sie ja toll ganz neue, die Season 4 bietet eine ganz neue Gear-Verwaltung und so. Was aber dabei nicht ganz rüberkommt, ist, dass du ja die ganzen Dinger extrem zufallsgesteuert hast. Ich gucke gerade mal, ich habe nämlich da einem. So, beispielsweise, brauchst eine Waffe oder was. Oder brauchst irgendwie einen Hut oder einen Mantel. So, jetzt. Zufallsstufe 1, das Ding muss droppen. Klar, Nummer 2, das muss deine Werte haben, die für dein Charakterbild wichtig sind, weil die können auch andere Werte haben. Ja. Dann Zufalls 3, die Werte müssen auf Maximalstufe sein. Die haben einen Bereich zwischen, weiß nicht, A und B. Du hättest die gerne bei B natürlich. Mhm. Nehmen wir an, passt alles. Dann hast du jetzt Nummer 3, Härten. Da hast du 2 weitere Affixe, die du der Waffe hinzufügen kannst. Nehmen wir eine Waffe. Hast aber nur 2 Versuche dafür, 5 Versuche dafür, die zu treffen. Weil die Affixe werden aus einer größeren Gruppe rausgenommen. Und dann.
Das wäre mir ja alles schon zu doof.
Und dann, 5. zufallsgesteuerter Punkt. Dann müssen, wenn du die beiden richtigen Affixe hast, müssen die auch die maximalen Werte haben. Ne? Sonst hast du ja halt am Ende des Tages nur die normalen Werte. Wenn der statt 80 auf 40 ist, dann hast du die Hälfte der Bonuswerte halt. Das heißt, das gilt für jedes Item.
Mhm.
Du musst droppen, mit deinen Werten droppen, deine Werten auf der Maximalstufe haben. Du musst dann in 5 Versuchen deine beiden Affixe treffen aus einer Gruppe von 4 oder 5 und die müssen dann entsprechend die maximalen Werte haben. Und wenn du es nicht hast, geht es wieder bei 1 los. Du musst noch ein Item suchen. Etc. etc.
Ja. Jetzt sag mir doch nochmal, warum man das spielen sollte. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen.
Hast du es jemals gespielt?
Ich habe die Demo gespielt. Aber es ist, weiß nicht, hat mich anscheinend im schlechten Moment erwischt. Also es hat mich einfach null abgeholt.
Es ist cool zu sehen, wie der Charakter stärker wird, wie du halt oder durch die Story spielst, das schon mal vorneweg halt. Das finde ich immer noch spannend. Das haben sie ganz gut gemacht beim 4. Die Story ist wirklich tagelang, hast du Spaß. Wir erinnern uns an den 6. Juni 2023 und die Tage davor. Und danach ist halt eben großes systemisches Spielen. Weniger Story, sondern halt eben, ich suche nach dem besten Ring, ich suche nach der besten Kappe, ich suche nach der besten so und so. Und dabei schnetzle ich Millionen von Monster tot. Kann sagen, wow, ich habe jetzt einen Rift, gibt es auch inzwischen in Diablo 4, die Diablo 3 Rifts heißen jetzt The Pit, aber ist gleich in grün, die nehmen aus Dungeons jeweils 3, 4 Versatzstücke. Du musst durchrennen von Anfang bis Ausgang, musst unterwegs möglichst wenig dich verzetteln in Kämpfen, denn die Uhr läuft und du musst so viele Elite-Bosse wie möglich umhauen, um einen Zähler zu füllen. Und wenn er voll ist, kommt der Endboss des Rifts und der lässt dann Zeugs fallen. Dem Zeug kannst du halt dann die eben beschriebenen Verbesserungen durchführen.
Ja.
Ja.
Hm.
Also der Loop ist einfach nur, der Loop ist einfach, du spielst, kriegst neues Gear, freust dich drüber, verbesserst es und vielleicht kannst nicht ganz gewinnen mit den 5 Stufen der NG und dann musst du das Ganze wieder von vorne machen. Und dann spielst du mit Leuten zusammen, das ist auch nett, du rennst da durch und dann kommen Heerscharen wirklich von Monstern, du weißt gar nicht mehr, wo der Bildschirm ist, weil du nur noch Zauber und Zeug siehst und so. Das ist schon ganz gut gemacht. Also, aber klar, für mich langfristig bin ich dann eher bei Spielen mit Story gelandet wieder.
Ja. Ja, so ein bisschen Story möchte ich dann doch auch haben.
Die gibt es ja auch in den Seasons, so ist es nicht. Aber die ist dann halt teilweise doch, ja, hier ist der Zauberer so und so, der hat dann mit Sultan Kuhl zusammen einen unterirdischen Webstuhl gebaut mit Robotern und so kleine skorpionartige Viecher, da kriegst du auch eins von, das kannst du aufrüsten, da kannst du dann auch Steine einsetzen und die können dich dann heilen, die Roboter, oder auf den Gegner schießen und bla bla bla. Also das gibt schon ein bisschen mehr als nur jetzt in der 4. Season nur purer Content und noch mehr Content im Sinne von Gear. Ja. Aber klar, storymäßig ist ja auch ein Action-Rollenspiel, darf man nicht vergessen. Und kein Rollenspiel wie jetzt Baldur's Gate oder Planescape oder was.
Ja, Ich habe ja auch lang genug Diablo 1 und 2 gespielt und habe auch den dritten gerne gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht ist einfach nicht meine Zeit für so ein Spiel gerade. Mhm. Also sei jedem unbenommen, um Gottes Willen. Ich verstehe, was man daran finden kann. Nur für mich ist es gerade echt gar nichts.
Vielleicht musst du wieder mal rein einsteigen und gucken mal, jetzt die Demo nochmal, weil es war halt auch ein bisschen die Luft raus nach einem Jahr, wo ich auch sage, Mensch, die Wertung damals 85 hätte ich eher 75 geben sollen, wenn ich ehrlich gewesen wäre. Jetzt kann man die 85 geben. Jetzt ist sie wirklich entspricht dem Spielspaß halt, würde ich sagen.
Ja. Oh. Du warst dann deine Zeit voraus.
So oder so, ne?
Ja, ich würde wahnsinnig gerne mit irgendwelchen Spielerlebnissen kontern, aber nein.
Ich habe eine Platin geholt letzte Woche noch.
Was?
Am Wochenende, ja.
Heieiei. Was gab's denn?
Batman, die Telltale Series.
Oh, okay, ganz was Schwieriges.
Du, man muss auch mal genießen können, sag ich mal. Man muss nicht nur sammeln, dass die Schwarte kracht oder umhauen, dass die Schwarte kracht, sondern mal sagen, hey, hier ist mal ein Adventure. Sehr linear, wie ein Adventure so ist. Und da habe ich halt wirklich gut geschriebene Episoden. Dritte vor allen Dingen ist hervorragend von den 5 Episoden geschrieben. Die 4. ist die schwächste wohl. In der 5. sammeln sie die ganzen einzelnen Handlungsfäden wieder ein bisschen zusammen. Kann schon was.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was in Staffel 1 und was in Staffel 2 war. Ich fand beide grundsätzlich gut. Also,
Staffel 1 war die Übernahme von der Wayne Corporation durch den Joker, so ein bisschen Origin-Story da mit dabei und so.
Okay.
Und ich mag es, dass sie ja halt quasi in so einer, naja, du bist der Batman-Experte, im Parallel-Batman-Universum das machen, wo auch mal Leute sterben können von den Hauptdarstellern, beziehungsweise der Joker noch nicht mit oder der Pinguin, so war das nicht der Joker, der Pinguin übernimmt dann den Oswald Cobblepot übernimmt die Wayne Corporation, aber noch als junger Mann, als Schotte und nicht ist irgendwie als Verrückter mit Zylinder und Monokel und so. Also das fand ich ganz spannend, dass es ein bisschen früheren Batman zeigt.
Ja. Ob das ein Alternativuniversum ist oder ob das überhaupt Kanon ist, keine Ahnung, aber ich fand es auch gut gemacht.
Ja. Kann man halt immer noch
Also spielen. Du hast jetzt nur in Anführungszeichen Staffel 1 gespielt?
Bei 2 angefangen, da die erste Folge der 5 Folgen gespielt. Kann auch was, aber ich dachte mir, da muss ich jetzt nicht zu sehr reinballern. Ja. Kann ich halt genießen. Mal wieder zwischendurch mal was anderes spielen und dann mal die Folge oder die Staffel 2 von Batman nachholen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, schön.
Mehr habe ich gespielt und da muss ich mir fast einen Cocktail mischen halt hier, weil ich so viel gespielt habe. Ist ja auch schon bald 2 Uhr, kann man auch schon mal einen Wodka Tonic trinken oder so. Mal gucken, ist ja noch Tee drin. Nee, Tee ist nicht alle auch, warte mal. Soll ich mal mischen, Jürgen, was meinst du?
Mach das doch mal noch, um hier den letzten Teil des Podcasts einzuläuten.
Daydrinking beim letzten Teil des Podcasts, so machen wir das. Genau. Habe ich wohl vor allen Dingen wohl gemerkt, seit November keinen mehr getrunken.
Hi, dann wird's Zeit.
Naja, wird Zeit auch Schnickschnack, ne? Also sie sucht es nicht, jetzt nicht wirklich da, aber es ist halt so mein ich podcaste mit Jürgen Drink geworden, so ein bisschen aus Gründen halt, die mit 3 Zahlen zu tun haben. Also ich bin dann gleich wieder da, Sekunde.
Jo, bis gleich.
Da klappern sie wieder, die Eiswürfel.
Da sind sie wieder.
Ja. Die waren vor allen Dingen fast schon alle weg. Also die haben in 6 Monaten haben sich die Eiswürfel irgendwie sublimiert im Gefrierschrank.
Aha, okay.
Kennst du nicht?
Nee.
Wenn man Eiswürfel, die sind offen oder auch manche alkoholischen Getränke, würde ich nicht zu lange im Gefrierschrank lagern, wenn du sie nicht rasch trinken willst, weil dann die doch irgendwie durch die, weiß nicht, fast Abtauzyklen oder sowas sich dann da immer mehr so verflüssigen.
Okay. Nee, bei uns ist relativ selten Eis im Gefrierschrank. Und selbst wenn Eiswürfel da sind, dann kommen die Kinder doch recht schnell auf die Idee, die irgendwo reinzumischen. Nehmen sich Leitungswasser, dann einen Strohhalm, Letztens hat sich Anton noch zusätzlich eine Scheibe Zitrone abgeschnitten, oben ins Glas reingehängt und hat dann halt einen Eiswürfel reingepackt und seinen eigenen persönlichen Cocktail getrunken.
Hey.
Ja, kann man machen.
Ja.
Jo, dann lass es dir mal schmecken.
Danke, ich probiere mal, ob ich den noch so, ist ja nicht viel zu mischen dabei, ne, aber.
Ob du es noch drauf hast.
Schmeckt da kaum Wodka raus, obwohl ich eigentlich, komisch, hatte sich auch schon verdunstet oder sowas. Die Flasche war auch fast schon leer, wer weiß, ob da noch irgendwie Alkohol drin war oder nur Wasser oder sowas. Nee, was ich gespielt habe, ich gucke aber nach den Stunden, muss ich ganz kurz mal in die App gucken, weil ich es auf PlayStation gespielt habe. Warte mal.
Jojo.
Wobei das auch nicht ganz stimmt, da muss man nochmal wieder 6-7 Stunden zurechnen, weil ich habe angefangen bei dem Spiel. So. Ich habe angefangen nach Batman, dachte ich so, eigentlich hier Assassin's Creed muss nochmal gespielt werden, geht so nicht weiter. Teil irgendwas kommt raus hier, der Teil in Japan dieses Jahr noch. Ich muss mal ein bisschen was tun. Dachte, ja, soll ich jetzt hier mit Cassandra weiterspielen oder mal reingucken, was so Valhalla kann? Weil Valhalla war ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, Valhalla, wie soll das gehen? So Wikinger und so, Assassin's Creed, wie kriegen die das irgendwie unter einen Hut? Und Und spiel dann los und war auch nicht begeistert. Das geht aus Norwegen, viel Wind, viel Schnee, viel Dunkel, viel den Berg rauf und so und sah nicht gut aus. Ja, dachte ich. Und merke, ich habe die PS4-Version gespielt. Ich meine, die habe ich zwar auch gespielt bei den anderen Spielen, bei Assassin's Creed Origins und Odyssey. Aber die ist eben aufgebrezelt worden für die PS5 entsprechend. Noch ein bisschen mehr Frames und sonst irgendwie auch aufgehübscht, was die PS4-Version von Valhalla nicht kann. Denn es gibt ja für Valhalla eine PS5-Version, die man noch runterladen kann, wenn man die PS4-Version besitzt. Na gut, habe ich dann auch gemacht entsprechend. Am nächsten Tag dachte ich mir, oh, ich habe ja schon eine Trophäe bekommen. Was mache ich denn damit? Gegoogelt wieder und so. Und ja, die Trophäen werden manchmal erkannt und manchmal wieder nicht. Und so. Und oh nein, das ist ja wieder hier. Siehe, Tom Clancy lässt grüßen. Aber hat dann irgendwie hingehauen, die ist dann gepoppt irgendwann. Das heißt, ich habe 6 Stunden gespielt auf der PS4-Version und laut App 65 Stunden bisher auf der PS5-Version.
Ach du je!
In der letzten Woche halt und ein bisschen gearbeitet noch. Naja, nun, Work hard, ja, play hard. Ne? Viel genießen drin geblieben und so. Dann habe ich halt entsprechend Valhalla gespielt. Und ja, eins der längsten, du hast noch nicht gespielt, oder?
Ich habe Norwegen erledigt, war dann in England, habe da halt so den Anfang gehabt mit Dorf und Blau und Blub und ich glaube, war das schon so ein Klosterding? Also so ein, zwei größere Kämpfe hatte ich da auch schon, aber mehr war nicht. Eigentlich, das war bei mir so ähnlich wie bei dir, dass ich gesagt habe, naja, ich habe eigentlich noch was anderes, will aber wenigstens mal gucken, wie es denn so aussieht. Und ich habe dann halt nach ein paar Stunden, ich würde sagen so nach 5 Stunden gesagt, so jetzt gehe ich wieder zurück zum anderen, während du halt weitergemacht hast.
Ja, Norwegen halt, wenn es nur Norwegen gewesen wäre, hätte ich aufgehört. Also das war ich nichts. Und England dann eben mit der PS5-Grafik und die Sonne scheint und die taucht alles in goldwarme Lichter, also schon unglaublich, wie es aussieht, muss man sagen, wenn du da langläufst und reitest oder so. Also sieht es wirklich schon ganz toll aus, grün. Teilweise ein bisschen wie Elden Ring. Leute werden lachen, sagen, ach so, Elden Ring ist doch viel besser und schwerer und mysteriöser, wenn dann so die Orte in der Mitte erscheinen, wo du bist und so. Hat schon was. Also die ganze, das Ganze, das Weite halt, das kriegen die gut hin dabei. Also es ist ein bisschen wie Unity im Sinne von, du wirst von Content erschlagen. Na gut, kein Wunder, wenn ich jetzt einsteige, da habe ich jetzt eben halt Gold, da habe ich den Season Pass, da habe ich das Hauptspiel, habe dann die Druiden-Erweiterung, habe dann die Paris-Erweiterung, habe mir nur damals irgendwann im Angebot für einen Zehner oder was Ragnarök geholt.
Auch
und
noch.
Dann gab es noch diverse Bonusgeschichten wie River Raids, da kannst du jetzt mit dem Schiffchen Flüsse separat losgelöst vom Hauptspiel bereisen und mit den Gütern da entweder sammelst du eine seltene Rüstung ein oder du baust dir neue Gebäude in der Stadt und kannst dann höherstufige Helden anheuern und so, also so ein Minispiel an sich. Mhm. Und dann gibt es nochmal ein Ding, das ist so eine Art Roguelite, das spielst du dann auch wieder im Knuspelheim da oben, im Jenseits, bei den Göttern spielst du dann, musst Sachen sammeln und immer wieder neu starten und so. Also das ist auch ganz, ganz gegen Ende zu spielen. Ich habe schon wirklich gegoogelt, so, okay, was muss ich jetzt spielen, in welcher Reihenfolge. Es gibt dann hier Level 20, spiel mal hier. Dann bist du aber in irgendeinem Bereich, sagst du, ja, nee, spiel den bitte erst dann, weil in dem ist wieder ein Crossover mit dem und dann sage ich, ich will es nicht mehr lesen darüber, sonst das wird alles weggespoilert schon hier, wenn ich das vorher lese. Und dann gibt es hier noch die Romantik-Mission mit der oder mit der, aber mit der eher nicht, weil die besten gibt es mit der, wo ich auch sage, ich bin hier Ivor, gibt aber scheinbar keinen einzigen Mann, der sich für mich interessiert, nur Frauen irgendwie halt. Das ist alles sehr obskur. aber davon abgesehen, finde ich cool, ich bin einer der wenigen, der sagt, die Gegenwartstory ist immer noch gut und die greift zurück auf die Gegenwartstory von Teil 3 und Desmond und generell die ganzen Sachen, wie die Welt geht unter, Desmond muss die Welt retten, mal eben kurz die Welt retten. Jetzt gibt es wieder Chaos und Verderben und Leila Hassan und immer die gute Frage für alle diejenigen, die glauben, sie kennen die Serie. Da kann ich dann fragen, welcher Charakter tritt in allen bis auf 2 Spielen auf? Oder einem sogar nur? Das wären halt Sean und Rebecca, die beiden eigentlich aus der zweiten Reihe, die aber immer mit dabei sind, ob sie jetzt irgendwie bei dem Spieleentwickler sind, ist dann Sean im Kaffeestand und hört heimlich mit und so, ob es dann darum geht, dass sie dich betreuen, während du unterwegs bist mit Ezio und Konsorten. Also die beiden sind immer mit dabei, ist ganz nett, so ein bisschen die alle Serienstaffeln überlebt haben, die beiden. Und erinnere mich immer noch an Assassin's Creed 3 auch so, Siedlungen bauen, kennen wir auch, ne, im dritten Teil jagen, dann habe ich Winter in Norwegen, Sommer in England. Das hat auch so ein bisschen was. Die Randvi, die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren, was irgendwie so die Cassandra-Skin genommen, ein bisschen verrunzelter gemacht oder so, muss ich schon lachen. Das sah aus wie Cassandra, die ganze. Und ich habe zum ersten Mal seit längerer Zeit bei Assassin's Creed die Untertitel ausgemacht. Ich habe die früher drin gehabt, auch zum Verständnis her, wenn es irgendwie laut war, Kampfgeräusche und so. Aber ich habe gemerkt, ich lese da zu viel mit. Ich gucke dann irgendwie nicht dahin und so und sage ich mir, nein, ich werde abgelenkt. Ist mir dann egal, wenn ich über die Namen nicht rede. Ich weiß, wie der Wikinger hier heißt oder da heißt. Ich nehme die raus und habe da mehr von, wenn ich dann zuhöre. Und dann sonst auch schnell mal weggeklickt oder so. Ich höre mir das alles an und gucke dann mal. Diese ganzen Bonus-Dinge, Ragnarök und so, die finden alle in Traumsequenzen statt. Irgendwie, da träumt dann Ivor sich in die Götterwelt der nordischen Völker rein. Aber komplex, weil eben halt da so viel DLC gibt und Updates, da musst du auch mal nachschlagen, wann du welche machen solltest, um hier nicht irgendwie zu was spoilern. Früher hast du halt bei Cassandra, da war halt dann Hauptstory oder auch beim Bayek Hauptstory oben angegeben und dann unten drunter 2 Farben für die Add-on 1, Add-on 2. Gibt es hier zwar auch mit den Farben, aber es gibt ja genügend Quests, wo es keine Farben gibt. Das heißt, geh mal dahin und träum mal weiter, dann bist du auf einmal in einem Bereich, der braucht Powerstufe 340 und du bist bei 50 oder was gerade. Aber ist dann schon drin im grünen Bereich für dich für 20. Und ich sage, nee, also das leidet ein bisschen unter dem Feature-Creep, die ganze Geschichte.
Ja.
Und nach noch Schleichen, ich weiß nicht, du hast schon mal 2 größere Kloster und so gemacht. Ich habe aufgehört, wieder mit dem einen Bereich komplett machen, weil ich dann gemerkt habe, manchmal mache ich gerade eine Siedlung fertig auf eigene Faust, die ich dann in der Mission machen muss. Also ich mache es jetzt so, ich spiele in jedem, du musst ja die Stämme Englands vereinen sozusagen. Ist eine der Hauptanliegen des Spiels. Und da spiele ich jetzt die Story durch. Wenn ich unterwegs zum nächsten Ort auf so ein paar kleinere Sachen treffe, wie jetzt löse ein Rätsel oder guck, dass du ein Haus aufkriegst und so, mache ich das. Aber wenn soweit große Städte sind mit größeren Ansammlungen von Schätzen, links liegen lassen, weil die kommen unter Garantie im Spiel wieder vor in der Story vor und dann will ich es nicht 2-mal machen. Und bei Nachtmissionen, die ich sehr mochte in Odyssey, wird es mir hier zu schnell wieder hell. Ich mache es dunkel und bin kaum 10 Minuten unterwegs, da geht schon die Sonne auf. Und ich sage, nee, ich will aber eigentlich bei Nacht hier die ganzen Gauner mir alle packen. Und kannst auch nicht alle Gegner highlighten. Du hast ja wieder einen Vogel, aber den haben sie auch arg beschnitten. Du kannst jetzt damit nur noch so, weiß nicht, so Geheimgänge sehen. Du siehst einen groben Bereich, wo irgendwie mal einer ist, aber nicht mehr, dass du einzelne Gegner markieren kannst oder so. Das haben sie da rausgenommen aus der ganzen Geschichte hier.
Oh, okay.
Und Gear, das war ja in Origins schon kräftig und in Odyssey wurde ja zugeschmissen mit hier noch eine Rüstung, hier noch ein Messer, hier noch ein irgendwas. Wurde dann am Ende wie beim Looter-Shooter eine Stunde dann Gear sortieren musste nach einer Session mit Odyssey. Da ist es gut, jetzt nach 60 Stunden habe ich vielleicht 4 oder 5 von jedem Ding. Und manche auch nur eben, weil ich gesucht habe oder weil ich irgendwie beim DLC gab es dann noch dabei, dass die so und so Rüstung, die ich aber nicht anziehe, weil ich sonst gar keine Herausforderung mehr habe. Ich bin auf normal, ich bin nicht auf leicht oder schwer. Du kannst dein Gear eben aufrüsten in 4 Stufen. Oder sind es 3, 1, 2, 3, doch 4 Stufen und dann darunter nochmal einzelne Punkte aufrüsten mit Sachen, die du findest. Das heißt, dann verbesserst du bestehende Geschichten. Wenn das, ach, ich habe jetzt meine Schleichrüstung komplett hochgelevelt, ich möchte jetzt aber lieber mehr schießen, dann kannst du auch Sachen wieder runterstufen und kriegst die Materialien wieder. Das ist ganz cool gemacht. Also da muss ich nicht neu suchen und stundenlang Materialien farmen oder gucken, wo gibt es die überhaupt noch und so. Also das finde ich gut. Das ist sicher auch, du kannst das Spiel auch durchspielen, wie ich gerade mache, mit dem Raven-Clan Normalrüstung für Schleicher und trotzdem klappt es irgendwie alles einigermaßen.
Okay.
Aber es ist halt umfangreich, meine Fresse. Da gibt es doch wieder so eine Seitenmission, irgendwie heißt, ja, geh nicht auf die Insel Sky, wenn du nicht den zweiten DLC von Odyssey durchgespielt hast. Da sag ich mir, oh, okay, da muss ich, glaube ich, jetzt mal hier nach einer Weile, wenn ich jetzt sage, ich bin kurz davor, dann wechsle ich wieder zu Odyssey und spiele da dann weiter oder mach da mal diese beiden DLCs fertig. Deine Worte noch im Ohr, der zweite DLC war nicht ganz so pralle gewesen von Odyssey, oder? Das war auch dieser sehr vertikale DLC, hast du
das gesagt. Das war der sehr vertikale, genau. Das war nicht so meins. Nee. Da habe ich ja da mittendrin gesagt, so jetzt langt's. Ich gucke hier gerade mal bei Valhalla auf How Long to Beat.
200 Stunden bestimmt, weil Odyssey war schon 200 Stunden.
Ja, also es geht jetzt nur um Valhalla erstmal. Da heißt es dann im Schnitt oder Main Story plus Side Story 98 Stunden.
Und dann das sind kann drunter hinkommen. Noch mal das kann hinkommen,
die einzelnen DLCs aufgeführt. The Last Chapter hat im Schnitt 59 Minuten gedauert. Okay, aber was? Das Druiden-Ding 14 Stunden im Schnitt. Paris nochmal 10 Stunden. Ragnarök nochmal 18.
Mhm.
Und dann halt nochmal so ein paar kleinere dazwischen. Also ja. Das schlägt schon nochmal oben drauf. Und wenn du dann natürlich ständig auf die auf irgendwas stößt oder wo du liest, na, das jetzt noch nicht und bla und ja, du bist noch beschäftigt. Ich weiß
nicht. Es gibt aber angeblich, sehe ich gerade, es gab noch einen neuen Content für Odyssey.
Was?
Einer hieß...
Ach so, stimmt, dieses Crossover-Ding, ne?
Those Who Are Treasured wäre ein Epilog des Igelbärers. Aber diese Mission... Ist das die auf Corfu, Those Who Are Treasured? Kann das die sein? Möglicherweise, oder? Und dann gibt es nochmal ein Crossover in Valhalla, wo du mit den beiden da rumspielst. Nach Those Who Are Treasured. Oder Those Who Are Treasured ist vielleicht, deswegen sagen sie, du sollst die zweite DLC durchspielen, weil der dann irgendwie darauf zurückgreift, irgendwie meine ich. Okay.
Ich gucke, warte mal. Those Who Are Treasured?
Ohne Bild, was zu spoilern.
Ja, ich gucke gerade mal. Main Quest. Nee. Steht hier jetzt leider. The Great Escape heißt die erste. Doch, Treasure Hunt. Doch. Ja, das war. Also zumindest bei mir war es mit drin im. Spielen. Also
okay.
Muss es ja schon vor einem Jahr oder sowas rausgekommen gewesen
21,
sein.
21, ja.
Also das hat sich mit eingefügt, völlig problemlos. Das hast du dann wahrscheinlich auch schon gespielt. Ja.
Hm.
Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber ja.
Jetzt gucke ich gerade mal. Hm. gut, ein Stealth, wie gesagt, ist nicht so dolle drin in dem Spiel halt, wo ich halt als Stealth mich Cassandra doch durch die ganzen Sachen ruhig. Hier ist eher so halt, okay, Stealth geht schief, dann hau ich es immer aufs Maul drauf halt. Bei Cassandra, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich tot gewesen. Da war die Sorge größer, die ganze Sache nicht zu überleben, ne? Wo ist denn jetzt hier Shadows? Ich gucke nämlich gerade mal. Lass uns Studios ganz, ganz kurz nochmal.
Studios?
Ja, ich komme gleich. Ich erkläre gleich, was ich meine.
Ja, okay.
Also Origins kam aus Montreal. Montreal, dem Hauptquartier quasi, ne? Wo die ganze Sache erfunden worden ist, Assassin's Creed. Dann kam Odyssey erstaunlicherweise aus Quebec. Und trotzdem war es glorreich. Also Quebec war vorher noch nicht ganz auf dem Schirm, aber Ubisoft Quebec hat da wirklich großartige Sachen geleistet. Dann kam Valhalla wieder aus Montreal. Mirage kam nur aus Bordeaux. Ganz schräg. Mhm. Und Shadows kommen wieder aus Quebec, wo Odyssey herkam. Deswegen bin ich insofern guter Dinge, diese absurde Story-Nummer mal ganz, ganz außen vor, dass die Quebecer wieder am Start sind, die auch schon Odyssey gemacht haben.
Ja. Wir werden sehen, nächstes Jahr dann irgendwann. Oder kaufst du es doch vorher?
Nee, ich warte wieder wie üblich, bis die Goldfassung ein paar Tacken günstiger ist halt. Also ich werde nicht, wenn da ein Coupon dabei ist oder eine Nummer, ich habe auch hier aufgemacht, die extra geschaut. Guck mal her. Extra hier ausgepackt, Avatar, weil da eben auch ein Dinges dabei war, schnell eine Code eingegeben und gut ist. Die kam mir noch an. Es kam auch noch an. Ich gucke gerade mal da. Muss ich noch einen Code eingeben? Ich packe mal gerade aus. Vor laufender Kamera hier. Und zwar Tintin Reporter ist auch gekommen. Das Spiel, was man dann dachte, käme gar nicht mehr. Was auf unbestimmte Zeit verschoben war erst. Haben wir doch erzählt drüber.
Dieses Zigarren des Pharao-Ding, oder?
Genau.
Ja.
Wo du mich, glaube ich, drauf gebracht hast sogar. Kann das sein?
Ich glaube schon. Wo es dann aber irgendwie plötzlich hieß, es kommt jetzt doch später.
Es gab technische Schwierigkeiten. Genau, hier ist Florfina, hier ist die Zigarrenbox, sehr schön. Müsste ich ein Foto von machen, habe ich gerade, aber bin ich zu faul. Und ist drin ein Code. Oh, da sind drin die Postkarten, sehr schön. Postkarten, herrlich. Mit Bienlein und Tim und Struppi im Auto. Dann ist hier eine Postkarte mit Tim und Struppi, wie sie aus einem großen Torrennen rausrennen, so Bagdad-mäßig. Und dann ist hier ein Bild mit Tim und Bienlein auf zwei Eseln, wie sie an Pyramiden vorbeiziehen. Alles aus dem Spiel. Nee, aber hier gibt es keinerlei Codes, die verlöschen könnten. Das ist schon mal gut. Das hier wieder in die Schachtel hinein. Das war ja irgendwie Action-Adventure mehr als ein Adventure, ne? Also ich bin mal gespannt, weil es kam ja dann nicht raus erst wegen Qualitätsmängeln oder was haben sie so gesagt.
Ja, und dann da war irgendwas. Ich krieg's nicht mehr zusammen, ehrlich
gesagt. Dann liegt hier noch für ein 15, haben wir darüber gesprochen, die Ezio-Kollektion. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, nochmal auf PS4 in verbesserter Grafik die Ezio-Kollektion durchspielen und gucken, wie alles begonnen hat damals. Weil dann sind alle Sachen auf modern rumgebracht. AC3 habe ich auch auf PS4, glaube ich. Ja, und die anderen waren alle schon auf PlayStation mit Trophäensammeleien. Ja, also Shadows kommt aus Quebec. Die hatten halt seit 18 vier Jahre Zeit. Mal gucken wir mal.
Ja.
Und Valhalla, gut, die hatten Origins, kam raus in 17. Valhalla kam raus 20, drei Jahre Zeit. Finde ich auch gut, dass die Studios ein bisschen pingpongen und dann kommt das nächste dann wahrscheinlich von, ich weiß nicht, wer macht Hexe? Weißt du das als alter Hexe-Fan?
Keine Ahnung, nee. Fan, genau. Keine Ahnung.
Ja.
Da wird ja auch noch ewig dauern, bis irgendwann mal was zu sehen sein wird.
Basim jedenfalls, der Held aus Mirage, so viel kann ich sagen, macht eher so einen Arschloch-Charakter irgendwie für mich jedenfalls noch in Valhalla. Also da bin ich gespannt, was die aus dem noch machen wollen. Aber ja. Basim. Und es gibt, habe ich auch noch gesehen, genau, es gab auch noch Content-Gewitter. Es gab noch ein Crossover, Mirage-Crossover quasi. Da spiele ich zwar nicht als Basim, aber ich spiele da mit Roshan. Roshan war doch eine der Büro-Chefinnen, Ausbilder von Basim in seiner
Karriere. Ach, die gleich am Anfang war?
Mhm. Oder? Mit den schulterlangen Haaren. Okay, so.
Ja. Und der rauchigen Stimme, die sprach, hi, I'm
Roshan. Okay, ja, das weiß ich ehrlich gesagt, da ist schon nicht mehr groß.
Viel Assassin's Creed.
Ich baue ehrlich gesagt zugegebenermaßen langsam ab.
Mehr habe ich auch nicht.
Haunting in Venice kommen oder?
Da kann ich ganz kurz was einfach nur zu sagen und einen Schluck Vodka Tonic nehmen. Den wollte ich ja gucken gestern Abend. Für heute.
Heute klingt über. Nicht so gut.
Deswegen kannst du gleich ins Bett gehen, Jürgen. Ja, in Deutschland lief der auf Disney oder auf Netflix, ich weiß schon gar nicht mehr.
Disney.
Okay, hier Disney gestartet, eingeloggt, kein Haunting in Venice, komisch.
Oh nein.
Netflix gestartet, kein Haunting in Venice. Paramount Plus, Peacock, Maus, Gag, nee, Hulu, Hulu ist er, aber Hulu-Passwort geht nicht mehr. Kollegin versucht zu erreichen, Kollege nicht erreicht mehr. Ja, okay.
Scheiße.
Amazon Prime, da ist er. Kannst du kaufen für $4. Sag ich, naja, du, so weit geht die Liebe nicht. $4 den Film kaufen oder ausleihen, so war das. Kannst du ausleihen für $4.
Ja.
Sag ich, nee, so weit geht die Liebe nicht, Jürgen, bei aller Liebe. habe ich dann stattdessen was gemacht? Folge 2. Staffel 2 von Lower Decks gesehen und hat mir da gereicht auch dann.
Okay, darüber kann ich mit dir jetzt so direkt nicht mehr sprechen. Das ist zu lange her.
Ja, Staffel 4 gerade, wo sie schon sind. Ne? Also Staffel 2 ging ja los damit, dass Bäumler auf Raikas Schiff ist und der große Panik entsteht und so. Und in dieser 20-minütigen zweiten Folge liefen zwei Storys parallel. Reinschlagen Mariner und ihre beiden Schergen müssen das Schiff eines verstorbenen Sammlers leerräumen. Und dagegen alle möglichen Fallen kämpfen und so. Und parallel dazu ist Bäumler mit drei Leuten auf dem Außeneinsatz und den Tod naht und dann beamen sie ihn doppelt rauf irgendwie halt. Das sind zwei Bäumler. Und ein Bäumler bleibt auf Raikas Schiff. Und der andere Bäumler kehrt zurück wieder zur Cerritos. The End. Also das war's.
Ja.
Das waren
reicht
die.
Doch.
Für ja, 20 aber,
Minuten kein Problem.
Aber Content-Gewitter in der Folge wirklich auch dann da. Ne? Aber war die okay? Die war schon okay. War die Mariner nervig? Ja, die war schon nervig. Sagen wir mal so.
Ja, gut.
Aber gucke ich eher weiter, für 20 Minuten gucke ich es eher weiter, als jetzt irgendwie, ich muss mich ein bisschen sammeln, bevor ich mich wieder traue an Discovery Staffel 4 irgendwie. Also da habe ich noch Angst vor, so ein bisschen.
Ich habe die vierte Folge der aktuellen Staffel von The Boys gesehen. Das war sehr, sehr gut.
Also tatsächlich.
Ich mag das ja sehr. Ich finde es insofern ganz lustig, dass jetzt auf Twitter gerade so ein Scheiß, das gucke ich mir nicht mehr an, losgeht.
Okay.
Im Sinne von, das sei ja alles total linksgrün versifft. Also ich weiß nicht, wie es bei Amis heißt, aber in die Richtung kommt es rüber. Und ich denke, habt ihr bisher die drei Staffeln davor richtig geguckt? Aber na gut. Also ich finde es immer noch sehr gut, bis auf so zwei, drei Nebenstränge, wo ich denke, ja Freunde, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber die vierte Folge hatte einige Highlights.
Ganz kurz, warum soll es denn
erzählen kann.
Warum soll es denn, was haben sie denn da gemacht? Haben sie jetzt irgendwie Ends Hauptfigur oder sowas dann da? Oder was ist
nee,
der
nee,
Vorregen
sich auf jetzt die Leute? Sind halt, ich meine, die Seven oder überhaupt die ganzen Superhelden sind ja sowieso durch die Bank Arschlöcher. Und das kommt jetzt halt noch ein bisschen mehr raus und es geht mehr in Richtung von, dass die halt also dass zumindest Homelander völlig durchgedreht ist und eigentlich nur noch quasi die Herrschaft haben will. Und ich denke, ja, genau das war aber vorher auch die ganze Zeit schon so. Logisch. Okay. Und es war vorher auch nicht verbrämt, so von wegen, ja, der ist eigentlich ein Guter. Es war von Anfang an klar, der ist ein Arschloch. Mhm. Jetzt wird es halt noch ein bisschen unterfüttert. Und es geht auch jetzt in dieser vierten Folge geht's viel um seine Kindheit. Wo du denkst, ja, kein Wunder, dass der so ist, wie er ist.
Und, oder wenn es einer ein Arschloch ist, dann ist der jetzt nicht automatisch irgendwie grün. Es gibt ja auch rote Arschlöcher oder gibt ja auch schwarze oder gelbe Arschlöcher oder blaue Arschlöcher, so meine ich.
Die Sache ist nur, an irgendwelche Leute, wahrscheinlich ist es halt wie üblich so ein Internet-Ding, ein paar Leute finden was raus oder sagen, oh, ist mir ja bisher noch gar nicht aufgefallen.
Okay.
Dann wird es in dieser Echokammer vergrößert, dann kommen die Gegenseite, die sagt, ja, ihr spinnt doch, das war schon immer so.
Mhm.
Und dann spult sich halt plötzlich hoch. Also ich meine, wir reden vom Internet. Das ist genauso wie eben bei der anderen Serie, wo ich die aktuelle Folge gesehen habe, eben Star Wars The Acolyte oder wie auch immer man das aussprechen möge.
Ui, da sehe ich immer mehr so Ausschnitte auch auf Insta und so, wo ich mir denke, also das muss ich dann gucken, wenn es nichts anderes mehr gibt, dann gucke ich mir Acolyte an. Also harter Tobak, muss ich sagen.
Ja,
harter Tobak.
Für mich ist es ja tatsächlich einfach langweilig. Das finde ich ein bisschen schade. Alles andere kann ich denken, naja gut, ich weiß nicht, was du jetzt in Ausschnitten gesehen hast und ich will ja nicht spoilern, aber
singende Hexen, die irgendwelche
Jedis
jetzt, oder wo ich sage, früher war hier Darth Vader, der Chosen One, der selten Geborene, das wurde schon verwässert mit den Midichlorianern im Blut und so, meinetwegen. Und jetzt können sie irgendwie durch das richtige Müsli und die richtigen Lieder können sie einen Menschen zum Force-Jünger machen. Windig,
genau,
muss ich sagen. Halt, windig. Ja. Es kommen Leute vor wie Charaktere aus den Filmen, die eigentlich schon gar nicht mehr leben dürften oder doppelt so alt wären, wenn sie ihre Alter erreichen könnten. Oh, so Redconning. Nee, geht dann gar nicht. So, sorry, da bin ich auch raus. Das kann ich verstehen.
Also ich bin halt wirklich, ich könnte mit den meisten Sachen leben, wenn es denn nicht so langweilig wäre. Schlicht und ergreifend. Mir ist es, ich habe nichts gegen eine langsame Erzählung. Also Andor ist ja auch nicht schnell erzählt. Aber Andor hat mir einfach dann mehr Spaß gemacht. Das war diese Spionagegeschichte.
Bis heute nicht gesehen.
Wir müssen langsam sein, wir müssen da und da eindringen und so weiter. Es war halt, das hat sich aus der Story heraus ergeben. Und hier sind halt Jedi. Und es sind ein paar Böse mindestens ein Böser muss irgendwo da rumschwirren. Und es ist trotzdem jetzt vier Folgen lang, ja, ein paar kurze Kämpfe oder so, aber vier Folgen lang, alles sehr langsam. Tobi fand ja jetzt Folge 4, soweit ich das mitgekriegt habe, recht gut. Und meint, oh, tolles Ende, jetzt muss es ja losgehen. Und ich habe halt schlimmste Befürchtungen, weil das garantiert nicht losgeht. Das wird auch Folge 5 wieder langsam sein. Und also ich lasse mich gerne überraschen. Es ist ja das gleichzeitig Schöne und Ärgerliche an solchen Dingern. Wenn die Staffel gut ist, möchte ich, dass sie länger geht. Wenn sie schlecht ist, dann denke ich, naja gut, es sind ja nur 8 Folgen. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Und es ist nicht so schlecht, dass ich es weitergucke. Wie gesagt, es ist echt nicht schlecht. Das ist nur langweilig. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber The Boys, definitiv immer noch eine Empfehlung. Es ist immer noch abgedreht und wie die da immer noch auf neue Wendungen kommen, wo du denkst, ja, stimmt, das ergibt trotzdem hier noch irgendwie Sinn. Also es ist, in dem Universum kannst du halt so viel Scheiß bauen. Und alles passt rein. Macht Spaß. Sonst überleg. Nee, sonst war ja nur Fußball.
sehr schön.
Ja. Und The Haunting in Venice ist bei mir jetzt so lange her, das ist okay, wenn du es nicht gesehen hast. Ich habe es ja vor der letzten Folge gesehen.
Ich glaube, ich muss den auch noch mal angucken irgendwie.
Ja. Ja, da weiß ich nicht, ob wir uns bis zum nächsten Mal was anderes vornehmen sollen.
Du meinst zwei Filme gucken für eine Folge oder was?
Ja, wenn du es schaffst, Haunting in Venice bis dahin ans Laufen zu kriegen, dann gerne.
Aber ich denke schon.
Dann können
also
wir gerne bei dem bleiben, ja. Okay.
Das heißt, Haunting in Venice unten noch einen anderen Film gucken oder nur Haunting in Venice?
Nee, da bleiben
gucken?
Wir bei Haunting in Venice. Also, okay. Den habe ich bisher nur alleine gesehen, den guckt meine Frau bestimmt auch gerne nochmal mit mir mit.
Zur Not kann sie ihr Handy wieder ergreifen, da kann sie dann währenddessen irgendwie ihre Spiele spielen.
Genau. Ja.
Sehr schön. Ja. Ja, fein.
Sonst bin ich durch, ja.
Nee, also mehr hatte ich dann auch hier nicht so, ja. The Boys. Und das heißt, wenn ich dich immer spielen sehen würde auf im PSN,
dann
bist nicht du es. Dann mache ich keine Sprüche, sondern dann sind es deine Kinder, die dann am Start sind.
Richtig. Ich kann auch anteasern für die nächste Folge, dass ich dann hoffentlich mein Buch hier rumliegen haben werde und mal durchblättere und wahrscheinlich
mit Kamera dann? Mit Kamera oder was dann? Oder?
Nee, nicht mit Kamera. So schlimm wird es nicht werden. Aber ich möchte wenigstens einmal das Blättergeräusch am Mikrofon machen.
In 4K dann bitte oder was dann?
Und ich bin die nächsten Tage noch dabei, ein Cover zu basteln, weil das, was ich für meine Variante da jetzt gemacht habe, sah nicht so brüllermäßig aus und so ein halbwegs professionelles Cover, also professionell. Eins, für das ich mich nicht schäme, würde ich dann halt doch gerne noch drauf haben. Mal schauen, was sich da noch so findet.
Wir kümmern uns drum.
Also ich habe einen Bekannten, dem habe ich heute noch alle möglichen Bilder geschickt.
Ja.
Der ist jetzt auch kein Profi, was sowas betrifft, aber der kann halt, er pixelt selber ein bisschen rum. Seine Tochter ist künstlerisch begabt, also die malt auch auf dem Tablet oder sowas. Und wenn die beiden zusammen irgendwas aus diesen ganzen Figuren oder halt aus einzelnen Bildern was kollagieren, wo ich sage, ah, das geht in die richtige Richtung, dass ich dann wenigstens auch noch mal eine Idee habe, da wäre ja schon mal viel gewonnen. Irgendwie so. Wir werden sehen.
Das werden wir. Ich bin aber am 8. Juli, wenn die Aufnahme wäre, ich gucke mal, ich meine, ich wäre damit nicht da. Ich bin nämlich tatsächlich auf einem Event in zwei Wochen. Ja, gibt es noch sowas in Los Angeles. Bin ich in dem Hotel, was wir kennen aus In the Line of Fire.
Okay.
Meine ich zumindestens. Da ist Clint Eastwood mit einem Pferd ins Hotel geritten, in den Aufzug rein. Weißt du das noch?
In the Line of Fire ist doch der, wo er der Präsidenten-Bodyguard ist, oder?
Richtig, richtig. Und ich
daran
meine,
erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr an die Szene. Nee.
Da gab es irgendeine Szene, wo er im, oder war es Schwarzenegger in dem Film? Warte mal.
Der reitet irgendwann mal mit einem Pferd irgendwo rein, ja. Aber frag mich nicht nach welchem Film.
Warte, Internet, sag's mir. Hotel Figueroa. Nee, nicht Figueroa, Quatsch. Nicht Figueroa, sondern ne, wie heißt das Hotel? Westin Bonaventure, so war das, warte mal. Westin Bonaventure Horse Elevator. Movie. True Lies, da ist er.
Stimmt.
True Lies. Da sind die ins Westin Bonaventure mit dem Pferd geritten. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Den Film habe ich auch vor eben entsprechend 30 Jahren gesehen. Aber so war das, genau.
Der liegt hier als Blu-ray rum. Den habe ich vor einem Jahr oder so oder vor einem Dreivierteljahr mal bestellt, als ich festgestellt habe, den streamt keiner und habe ihn seither natürlich nie wieder angeguckt. Aber, ja.
Der war Film. Der war nicht ganz so schlecht, muss ich sagen. Ne?
Nee, hat mir Spaß gemacht. Also ich meine, er kann nicht schauspielern, egal. Die Jamie Lee Curtis war super. Und
im Rahmen ihrer Fähigkeiten
ist
ja
einfach putzig. Ja.
Ja.
Also muss ich auf jeden Fall nochmal gucken.
Stimmt, der ist dann mit dem Pferd reingeritten. Da war aber das Ambassador Hotel, die Lobby. Der Swimmingpool ist auf der Columbia Warner Brothers Ranch. Und er ist aber dann tatsächlich mit dem Elevator Chase Scene, also mit dem Pferd, aufzugeritten da. Richtig. Die Brücke, haben sie Key West gesprengt da unten oder was? Ja. Viel los gewesen. Ja, gut. Aber wie kam ich darauf? Also ich bin dann bei der Aufnahme nicht da. Wir müssen gucken, was schon mal vorher aufnehmen, ein paar Tage oder sowas halt, weil der Event ist vom 8. bis zum 11. Gut, wenn die sagen, du fliegst am 8. ein, oder der Event startet am 9.10. 8. ist Anreise für Europa, 11. ist Abreise für Europa. Und wenn ich dann am 8. abends einreise, kann ich auch morgens noch podcasten. Also das kriegen wir noch heraus, alles.
Ja, ja. Du meldest dich.
Yes, sir.
Mhm.
Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Meine Stimme hat langsam auch keine Lust mehr nach 3 Stunden reden. Sie wird belegter, aber hin.
Ich habe mich bemüht und mittendrin mal ein bisschen mehr als sonst erzählt.
Muss ich nicht viel niesen heute, ist schon mal ganz gut. Nö, ja. Immer viel erzählen, ist wichtig.
Gut, dann euch da draußen gute Nacht.
Grüße. Oder guten Tag mit einem
wohlschmeckenden
Wodka Tonic, wenn auch die Eiswürfel klimpern am Glas hier.
Mhm. Genau, und dann, ihr da draußen werdet uns dann wahrscheinlich ungefähr 14 Tage später wieder hören.
Wann so ist auch
immer wir das aufnehmen.
Und Einladung zum Comments-Bereich. Schreibt gerne mal. Lasst euch nicht schrecken. Wir beißen nicht und freuen uns über eure Kommentare.
Genau das. Fein, fein.
Jürgen?
Ja.
Gute Roland. Nacht. Deutschland vor, noch ein Tor. Ist noch EM nächstes Mal? Ich weiß gar nicht. Die Deutschen spielen jetzt wann wieder? Wann ist das Achtelfinale?
Am Wochenende spielen sie jetzt wieder.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob am Samstag oder am Sonntag. Da ist dann Achtelfinale und dann, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie lange das dann danach geht. Aber ich schätze, es zieht sich noch eine Weile.
Alles klar.
Ja.
In diesem Sinne, Deutschland vor, noch ein Tor und wir sprechen uns dann in 2 Wochen wieder.
Genau.
Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Thank you.